Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, alles Geek, Folge 30. Hier geht es um die besten Dokumentarfilme, Teil 1. Auch da gedenken wir die Reihe eines Tages audiovisuell fortzusetzen. Heute also die besten Dokumentarfilme, Teil 1. Und wenn ich von wir rede, dann meine ich damit den lieben Alex.
Hi.
Und mich, den ollen Kron. Und bevor wir das tun und über Dokumentarfilme reden, wovon jeder von uns drei mitbringen durfte, um sie seinen Podcast-Kollegen vorzustellen, wobei ich schon mal anmerken darf, ich habe tatsächlich auch einen von deinen gesehen und bin da auch ganz großer Fan. Freue ich mich schon sehr drauf, dass wir darüber sprechen. Ja, bevor wir das alles tun, reden wir aber, so verlangt es die Tradition, über das Highlight der Woche. Lieber Alex, was hast du erlebt?
Ach ja, ich schaffe es ja immer, mich nicht nur auf ein Highlight festzulegen, und das wird dieses Mal auch so sein. Erstmal muss ich natürlich sagen, der Monat Mai, der ist irgendwie crazy, 1000 Feiertage, meine / unsere Tochter, also nicht von dir, Jan, und mir, sondern von meiner Frau, die 16 geworden diesen Monat, das ist auch voll crazy.
Crazy, stimmt.
Ihr hattet das ja quasi mit so einem Mann mit 18 vor gar nicht allzu langer Zeit, also da merkt man, ne,
das war auch
werden,
crazy.
Ja, wir werden Oller und Weiser sozusagen. Dann, da hake ich so ein paar Sachen ab. Wir haben jetzt endlich eine Solaranlage auf dem Dach. Gerade eben, bevor ich hier auf Record gedrückt habe, habe ich noch irgendwie so eine digitale Unterschrift gemacht, dass das dann auch final angemeldet werden kann beim Stromnetz. Ist voll cool, weil wir haben jetzt so eine App und da sehen wir, wenn die Sonne so schön scheint, wie der Akku aufgeladen wird oder das Haus versorgt wird oder das Auto geladen wird. Fühlt sich irgendwie nett an, so von der Sonne direkt Energie zu bekommen.
Ja, das ist super.
Sehr schönes Gefühl. Und jetzt komme ich aber eigentlich...
Die vorbildliche Kommune am Ende der Welt.
Ja, so kann man sagen. Relativ autark, also für die Zombie-Apokalypse ist der Zaun zwar nicht bereit, aber wir hier sonst wahrscheinlich. Ich war gestern auf einer mal wieder coolen kleinen Fetischparty, weil Germ Fetischball ist gerade hier in der Stadt. Eine gute Freundin von mir, die arbeitet mit Latex und die schmeißen immer eine Party einmal im Jahr und war sehr, sehr großartig, hat Spaß gemacht. Dazu muss ich sagen, ich war auch schon seit langem nicht mehr so stoned gewesen. Also hier Graskonsum, Empfehlung von mir ab 25. Ich habe nämlich Kekse gebacken mit angebautem Gras, jede Menge in der Butter infused, und ich glaube ausgerechnet 0,35 waren in einem Keks. Ein halber Keks hätte mir, glaube ich, gereicht. Also es war hart am Limit, aber ich war auch, es hat mich so wieder an 16, 17 erinnert. Ne? Crazy Abend gewesen, hat aber viel, viel Spaß gemacht. Und genauso viel Spaß hat gemacht, war ich nämlich ein Wochenende davor mit Freunden unterwegs.
Moment. Ich muss hier kurz unterbrechen.
Ja, immer.
Bevor du jetzt mit dem vierten Highlight loslegst,
weiß,
nach dem
weiß.
Geburtstag deiner Tochter, der Solaranlage auf dem Dach. Und da muss ich anmerken, in unserer langjährigen Freundschaft war ich selten enttäuschter als in diesem Moment. Warum hast du mich nicht gefragt? Wie kannst du alleine dir einen Keks reinziehen und auf eine lustige Fetischparty gehen, ohne mich anzurufen?
Oh, das tut mir leid. Ich dachte, ihr habt Pläne, weil ich wusste, dass irgendwie Pier bei euch ist und irgendwas pokern. Aber ich gelobe Besserung. Ich schreibe dir. Ich bin sozusagen, ja. Es war auch gar nicht weit weg von dir. Es war im Badehaus. Es war quasi...
Oh Gott.
Das macht es jetzt nicht besser, weil ich sollte aufhören zu reden. Ich war aber auch gar nicht
Was
so lange da.
Was hattest du an?
Ich guck mal, ich war nicht so lange da, weil ich musste um 0 Uhr noch was, sind die S-Bahn nicht mehr gefahren, weil ja Donnerstag sozusagen dann zwar Feiertag und Freitag Brückentag war, und das war sozusagen alles ein bisschen kompliziert. Was hatte ich an? Ich habe so ein, oh ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, ich habe so einen Anzug, den ich vor über 15 Jahren so mal mit Farbe bespritzt habe und bemalt habe. Ich selber habe gar keine Latex-Sachen, aber ich wurde trotzdem von ein, zwei Besuchern da nett angeguckt und so Daumen hoch, cooles Outfit. Das fand ich wiederum ja schon ganz nett, wenn man auf so einer Fetisch-Kinky-Party ist und jetzt quasi nicht Latex da hatte. Das war natürlich schon der Hauptgrund, weil es ja von einem Latex-Modelabel initiiert war.
Aber du warst ja alleine oder wer war
da? Ich war mit einer Freundin und ihrem Freund da. Die Freundin, die arbeitet quasi bei Savage Wear in Berlin und schneidert/klebt Latex. Die ist jetzt allerdings gerade lange Zeit krank gewesen, weil die nämlich einen Boulderunfall hatte. Das ist auch eine Freundschaft, die wir über das Bouldern kennengelernt haben. Aber ja, da habe ich immer mal wieder so ein paar Einblicke in die Fetisch-Kink Berliner. Und wie gesagt, gerade German Fetisch, weil das die ganz in ganz Berlin ganze deutsche und noch weltweite Fetisch-Szene da.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch in solchen Momenten so geht und ihr denkt, der Alex ist echt tiefer in der Berliner Fetischszene, als ich bisher dachte, mir geht's auch so. Jetzt komm, hau dein viertes Highlight noch
raus. Ja, mein viertes Highlight. Wir haben wieder ein cooles Wochenende gehabt.
Schon drei Pizzen übrigens.
Oh, verdammt. Mit zwei Kumpels. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Letztes Jahr, da haben wir nämlich über Super Ghosts and Ghouls gesprochen, was ich auf dem Wochenende gespielt habe. Und dieses Mal haben wir wieder so retromäßig allerdings ein Brettspiel gespielt, und zwar Talisman in der 5. Edition. Und das war für mich so die totale Retro-Kindheitserinnerung, weil damals Talisman, das ist ja so ein Fantasy, total Würfel, glücksabhängiges Spiel aus den 80ern, habe ich in den 90ern die 2. Edition von Schmidt-Spiele gespielt und sind mittlerweile in der 5. Edition, und da ist schon vieles schneller gemacht, nicht mehr ganz so glücksabhängig. Man kann bestimmte Token nutzen, um nicht nur würfeln zu müssen, sondern auch mal auf dem Feld zu gehen, was da in Reichweite ist. Und aber trotzdem natürlich ein totales Luckfest. Aber diese Momente, wenn man sich freut, wenn der eine 1000 Items aufsammelt und der andere nicht, mir wurde mein Talisman noch geklaut und. Also es hat einen schönen Spannungsbogen. Das ist so ein Einstiegsspiel, wo danach jeder, der eigentlich mit Brettspielen nicht so viel zu tun hat, drüber nachdenkt, wie kann man Brettspiele besser machen. Also so ein Spiel ist es. Aber es war wieder ein cooles Gefühl und kann ich nur jedem immer mal wieder empfehlen, so die Spiele seiner Jugend auch mal zu bereisen. Jetzt aber an der Stelle, danke, dass ich das hier loswerden konnte. Bin ich gespannt, Kuhn, auf deinen Highlight-Highlights. Wir werden sehen.
Nix Highlight. So heißt diese Kategorie nicht, Alex.
Ich weiß nicht, sollten wir sie
anpassen. Highlight der Woche. Du gehörst abgemahnt. Die Abmahnung geht raus. Mit drei Pizzen kann das. Wie gesagt, pro überschossenem Highlight eine Pizza.
Okay, ich vermute Salami-Pizza.
Ja, ich bin ja jetzt seit diesem Jahr, lebe ich ja vegetarisch mit so ein paar Ausnahmetricks.
Du bist ein Salami-Pizzeraner.
Es tut mir leid. Bin ich immer noch an der Pizza Salami aber es ist schon besser, Leute. Ne? Ich meine, man muss es so sehen, jeden Tag, wo jemand kein Fleisch isst, ist ja schon ein Gewinn. Und ich esse deutlich öfter kein Fleisch und versuche das auch wirklich. Und ich esse nur noch vegetarische, vegane Wurst und so Zeug. Ne? Aber ja, ich gestehe, ich esse Pizza Salami. Ich habe mal die KI gefragt, wie viel Salami man aus einem. Aber
wie viel Salami man aus einem Schwein bekommt.
Das ist nicht mein Highlight der Woche. Ja? Nicht, dass du mir jetzt hier eine Pizza Salami als Highlight der Woche unterjubelst. Mein Highlight der Woche ist, ich war mit Freunden in Bad Steben. In Bad Steben, das ist ein kleiner, beschaulicher Kurort. Aus meiner Wahrnehmung am Ende der Welt nichts. Nichts hätte mich dort je hin verschlagen. Es gibt ein Casino in Bad Steben, okay. Aber ich habe geguckt, da war zumindest an dem Tag, wo wir da waren, kein Pokerturnier.
Warte, ich kann
eine
schon
Therme gibt es in Bad Steben, da waren wir tatsächlich auch kurz, aber das war nicht der Grund, warum wir nach Bad Steben gefahren sind.
Ich kann einschieben, das sind jetzt schon zwei Highlights, oder? Weil ihr habt da zwei Sachen besucht.
Bad Steben. Ja? Bad Steben ist quasi das Highlight, ne? Und jetzt kann ich quasi alles geschickt
unter
dem Highlight Bad Steben erzählt.
Oh,
das Highlight kommt erst. Wir sind natürlich weder wegen einer Therme noch wegen dem Casino, in dem ich nicht mal war, nach Bad Steben gefahren, sondern wegen Dream Labs. Dream Labs ist ein Escape Room Anbieter, ausgerechnet in Bad Steben. Frag mich nicht, die wohnen halt da. Und haben da einen Escape Room gebaut, beziehungsweise sogar zwei. Und der dritte ist gerade im Aufbau. Die haben auch noch ein paar Outdoor-Games. Aber das ist nicht das Gleiche wie die Games, die sie da indoor in ihrem Haus eben mit professionellen Kulissenbauern aus Babelsberg, also richtigen Leuten aus der Filmbranche. Und das sind Escape Rooms von einem anderen Stern. Ne? Also wir sind darauf aufmerksam geworden. Es gibt ja die Seite Terpeka, also der Escape Room. From Escape Room Enthusiast. Zerpecker. Und da, das ist sowas wie der Oscar für Escape Rooms, ne? Da musst du 100 Räume gespielt haben, um dich fürs Midvoten zu qualifizieren. Und da gibt's dann halt ein Ranking und eine Top 100 am Ende von jedem Jahr. Und zwar weltweit. Dann kannst du halt gucken, wenn man in irgendeine große Stadt fährt oder in ein neues Land kommt. Was sind denn da die aufregenden Escape Rooms? Und natürlich taucht auch Deutschland ein paar Mal in der Liste auf. Ja, also wir spielen da im Worldwide Ranking mit. Und jetzt kommt halt der große Aha-Effekt. Dream Labs aus Bad Steben. Beiden Räume sind in der Top 10. Da haben wir einmal die Legende vom herzlosen Piraten. Das ist World Ranking 6, Freunde. Metropolis 2099 ist World Ranking 9. Zwei Escape Room Top 10 Räume. Da ist alles mit drin, ne? Da sind die holländischen Horrorräume mit drin. Das ist die kanadischen Giganto-Räume, weil die einfach Platz ohne Ende haben, ne? Und trotzdem, in diesem Häuschen, in diesem unscheinbaren Häuschen in Bad Steben, das auch von außen, ne? Als wir da hingefahren sind, da dachten wir noch, ja klar, Bad Steben, ne? Weil da kannst du wahrscheinlich dann ein ganzes Bergwerk kaufen, für so ein, was hier irgendwie eine Einzimmerwohnung kostet.
Weit gefehlt,
weil die Tades. Genau, weit gefehlt. Dann kommen wir da an in Bad Steben und von außen ist das genau so ein unscheinbares Häuschen, wie wenn der halt hier, ne? Also du denkst auch wirklich, hier sind jetzt zwei, ich habe mir das von außen eindrucksvoller vorgestellt. Ganz ehrlich, ne? Man kommt da an und denkt, es sieht aus wie eine Zahnarztpraxis. Also so vom Gebäudengröße.
Hauptsache, ne? Und das Feeling war nicht wie auf dem Zahnarzt.
Ja, pass auf, ne? Das Konzept ist erstmal geil. Dream Labs, also das Konzept ist, ne? Ich werde hier nicht spoilern. Ich werde hier nicht spoilern über die beiden Räume, keine Sorge. Aber das Dream Labs Konzept ist quasi, dass sie Träume verkaufen. Sie machen gar keine Escape Rooms, ne? Das ist hier eine Behauptung von mir, die ist gar nicht wahr. Wenn man jetzt die Betreiber fragt, sagen sie nein, wie Escape Room? Hier werden Träume erzeugt, die man steuern kann. Ne? Und zwar haben sie eine Technik herausgefunden, wie sie sogar dafür sorgen können, wenn jetzt Alex und ich ins Streamlab gehen, dass wir den gleichen Traum haben und in dem Traum untereinander agieren können. Also crazy shit. Ne? Und sie bieten eben zwei Träume an. Und der eine Traum ist ein Piratentraum, die Legende vom herzlosen Piraten. Wer jemals auch nur einmal das Wort Monkey Island gehört hat, muss sich diesen Raum auf die Bucketlist schreiben. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, aber das ist der Monkey Island Raum, ohne halt Monkey Island zu sein. Wobei, ne, also wie gesagt, die Musik kam dann nicht nur in meinem Kopf, sagen wir es mal so. Und das ist wirklich ein sensationell toller Piratenraum. Und das war wirklich toll. Aber also wirklich noch ein Schuss toller ist Metropolis 2099, der zwar momentan auf der neuen Stadt, auf der 6 gerankt ist, aber es ist einfach der viel neuere Raum. So neu, dass sie gar nicht damit gerechnet hatten, überhaupt schon in der Top 100 aufzutauchen, weil quasi, ne, wie mit einem Spiel des Jahres, das sehr knapp erscheint, oh, reicht es für die Jury? Auch da war die Frage, ah, okay, die Legende vom herzlosen Piraten, na, vielleicht, den gibt's schon lang genug, dass den Leute kennen können. Aber Metropolis 2099, super neu. Und der ist trotzdem schon auf der neuen. Also das ist
das kann eigentlich insane. Nur besser werden, umso mehr Leute.
Ja, sobald die den dritten aufhaben, fahren wir da wieder hin, ne? Weil die lernen ja aus jedem Raum auch nochmal dazu. Und die Legende vom herzlosen Piraten ist ja schon ein Top-10-Raum.
Entfernt gewesen von Berlin.
Fährt da schon 3 bis 4 Stunden hin.
Und da nächste Mal, ich sag so, ich lade dich auf die nächste Fetischparty ein, auf die ich gehe, und wir fahren dann nächste Mal zusammen dahin.
Bin ich jetzt ja, wenn auch die ihren neuen Raum aufmachen, dann fahren wir da auf jeden Fall hin. Und dann musst du natürlich auch den anderen irgendwie nochmal spielen. Casey und Lea waren auch nicht mit dabei in dem Raum, das heißt den Metropolis 2099, da wird sich auf jeden Fall nochmal eine Gruppe finden und mein Gott, sonst komme ich mit und halt mich zurück. Ne? Man muss auch dazu sagen, das ist einfach diese Next Generation of Escape Rooms. Wir bisher halt in diesen, es machen fast alle Escape Rooms Spaß und die sind schon fast alle toll, aber und diesem toll und absolut sprachlose Begeisterung, da gibt es tatsächlich nochmal echt, echt immense Steps. Und das ist mir jetzt erst klar geworden, was da eben möglich ist bei denen, die da richtig reinhauen. Ne? Und das sind, so viel kann ich spoilerfrei sagen, einfach so storygetriebene Räume, wo wir uns wirklich wie Protagonisten in einem Filmsetting, in einem Film fühlen, wo auch die Story ist packend und spannend, gerade am Fall von Metropolis 2099. Sowas habe ich noch nicht erlebt, dass ich so mittendrin in einer Geschichte war, wo auch, ne, einfach, und es geht immer vorwärts. Also man ist nicht in einem Zimmer und löst da jetzt 47 Code-Rätsel. Oh, unter der Lampe ist noch ein Code. Oh, hinter dem Bild ist noch ein Code. Ah, hier unten ist noch ein Schloss. Oh, hier drüben ist noch ein Schlüssel. Ne? Und man tut wirklich 47 Schlösser aufschließen. Solche Räume gibt's. Sondern das sind eher, wie soll ich sagen,
sind so schlauchartige
Räume, ne? Wie ein Computerspiel-Level. Ne? Die gehen einfach, ne, wie ein Computerspiel-Level. Die gehen immer vorwärts. Ne? Das ist auch noch geiler als jede VR, weil hier flackert nichts, die Auflösung ist, ne, mehr K geht nicht, weil es ist alles echt, ich kann alles anfassen, ne, ich bin hier mit anfassbaren Mitspielern, es ist einfach fantastisch. Und ich kann wirklich jedem Escape Room Fan nur empfehlen, packt euch Bad Steben irgendwie auf die Liste, kommt da irgendwann in eurem Leben hin, wartet von mir aus noch, bis sie den dritten Raum haben und spielt dann alle drei. Also wenn ihr hinfahrt, nehmt auch alle Indoor-Räume mit, die die haben. Wir sind halt über Nacht geblieben und haben halt einen am einen Abend, den anderen am nächsten Morgen gespielt. Man kann natürlich aber auch, das eine geht 90 Minuten, das andere 75. Du kannst die auch hintereinander buchen, ne? Gar kein Ding. Und halt vorzeitig buchen, ne? Weil ihr könnt jetzt nicht hinfahren und da hingehen und dann wie in so einem Kino. Ne? Die Dinger sind natürlich, je besser die Räume, desto ausverkaufter.
Natürlich Monate im Voraus.
Gerade am Wochenende sollte man da schon ein paar Wochen im Voraus reservieren.
Ja Mensch, also schaut da mal, ob er da vorbeikommt, und du hast jetzt quasi so einen dritten Raum angesprochen, das ist schon klar, liegt schon in der Luft. Der
ist schon richtig konkret fertig, die reden von auf jeden Fall dieses Jahr.
Das ist schon das Thema auch gespoilert worden?
Ich glaube, es wird ein bisschen gruselig, aber jetzt auch, es ist die Horrorraum soll man nicht sagen, sondern es ist halt mehr so ein, aber ja, es ist glaube ich, das Bild, Under Construction Bild sieht so ein bisschen so minenmäßig aus, irgendwie so eine Richtung vermute ich jetzt einfach mal, also ich lasse mich da täuschen und das ist einfach das Under Construction Logo, aber ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen, ne, klaustrophobisch, Dark Adventure, Tiefe, sowas.
Bin gespannt und mal gucken, wann wir da vielleicht wieder hinkommen, und dann berichten wir natürlich gerne davon, und an der Stelle muss natürlich gesagt werden, wir machen bestimmt auch mal dann eine extra Escape.
Ja, so, genau, sehr gut. Danke, dass du mir das abgenommen hast. Aber genau, so wie die Legende vom herzlosen Piraten quasi der Monkey Island-Raum ist, so könnte ich sagen, Metropolis 2099 für alle Blade Runner-Fans ein Must. Und sowieso, wie gesagt, also sind wirklich Top-10-Räume, Leute, ne? Also da, die wachsen nicht
auf
dem eigenen Balkon.
Ja. Sehr schön. Dann gehen wir mal rüber. Wir sind, oder ich bin sehr, sehr gespannt. 2 Stunden ist ja unsere magische Grenze. Ich habe so ein Gefühl, dass es vielleicht knapp werden könnte. Ach, heute. Jeder von uns hat 3 Dokus rausgebracht. Bei vielen, und also das Schöne ist, ich weiß natürlich auch, über welche Dokus Kron reden würdet ich. Das ist ganz cool, weil dadurch mussten wir uns da keine Überschneidungen erlauben. Und letztendlich sind die 6, die wir da in insgesamt vorstellen, auf jeden Fall auch alle zusammen. Coole Dokus, die ich auch finde, also hätte genauso gut, die Kronen nennt, auch auf meiner Liste sein können. Und bei mir sind es 3 Dokus geworden, die schon auch immer sehr persönlichen Zusammenhang haben. Ihr werdet es dann sehen, werde ich auch so ein bisschen einleiten, warum jetzt gerade diese Doku, ob dann das für euch auch immer noch die besten Dokus dann sind. Das sind quasi unsere jeweils Dokus, die da auf unserer besten Liste stehen. Wer soll denn eigentlich anfangen, Kron? Hast du dann
nachdem du 4 Highlights hattest. Ich übernehme jetzt einfach mal den ersten Film, weil das ist garantiert einer, den ich dir weggeschnappt habe, weil ich einfach, ne, also es war gerade das Thema ausgeatmet, dann habe ich den Film schon angemeldet, sozusagen, dir auf jeden Fall zuvorzukommen, weil ich schon wusste, ne, wenn ich den vorstellen will, dann muss ich schnell sein.
Du hast den, bevor das Thema vorgeschlagen wurde,
war dieser Film schon. Du warst noch beim Ausreden der Endsilbe, warst Dokumentarfilm, da habe ich dann schon, schon den Film hineingerufen. Und natürlich sind es 3 meiner absoluten Lieblingsdokumentationen, aber ich weiß gar nicht, ob es die Top 3 ist. Ne? Es sind einfach 3 der Besten, und es sind natürlich auch noch andere Beste. Ich habe dieses Mal, muss ich zum Beispiel sagen, sehr, wie soll ich es nennen, sehr optimistische, positive Dokumentationen, die ich weiß ja nicht, also ne, es gibt, ich habe hier noch ganz andere Dokumentationen, wo es auch um sehr unangenehme und schwierige und schlimme Themen geht und die wirklich schmerzhaft anzugucken sind. Heute habe ich tatsächlich eher 3, die mich aus anderen Gründen begeistert haben. Und der erste ist, also deswegen heißt, ne, kann dann sein, bester Dokumentarfilm mit Teil 2, dass da dann vielleicht Filme, die noch eine größere Relevanz haben oder so durch ihr Thema. Ja. Aber die 3 haben mich eben aus unterschiedlichen Sachen begeistert. Und der erste, über den ich reden möchte, ist eine Kletterdoku, Alex.
Und zwar nicht irgendeine,
sondern den Oscar-prämierten Dokumentarfilm Free Solo aus dem Jahr 2018. Aus USA, auf Englisch gedreht, geht 100 Minuten von Jimmy Chin und Elizabeth J. Lee ist der Dokumentarfilm. Ich würde tatsächlich auch sagen, es ist ein Kletter-Thriller. weil es wirklich eine Dokumentation, die euch schweißnasse Hände bescheren wird. Ich kenne Kletterer, Kletterinnen, die haben nach 2 Minuten haben die schon abgebrochen. Weil der Shot auf die Steilwand zu
krass. Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, nicht besser, wenn man selber klettert. Dann kann man es noch mal mehr spüren.
Und es ist halt auch wirklich, also wir folgen dem Freikletterer Alex, hallo. Ja. Es ist deine Lebensgeschichte.
Alex Hennold, Alex
Honnold.
Ja, Hennold.
Oder ist er,
glaube ich, im Englischen ausgesprochen.
Kennst du vielleicht sogar seine, also muss man Alex Honnold sagen oder ist er Alex Honnold?
Eher zweites, genau. Alex Hennold.
Und der hat halt, der fühlt sich halt wirklich sehr vom Berg angezogen und der macht halt, der klettert aber halt nicht gesichert, ne? Deswegen daher auch der Name der Doku Free Solo bedeutet, dieser Alex Honnold, der geht einfach so an den Fels. Also einfach so kann man natürlich auch nicht sagen. Der bereitet sich da natürlich extrem drauf vor, weil einen extremeren Sport als das, da muss man schon lange wühlen, ne? Dass man wirklich an so einen Berg rangeht, ohne jegliche Sicherung, ohne alles. Das ist, also ich
weiß nicht, ob es was Extremeres gibt.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ne?
Vielleicht noch Apnoe-Diving, aber da bin ich auch immer der Meinung, wenn man unter Wasser ist, es fühlt sich so an, als wenn man in der Materie wieder auftauchen kann. Und aber wenn du am Fels stürzt und nicht gesichert bist, dann stürzt du.
Scheinbar tun es mir diese Extreme an. Thema unter Wasser, kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt bleiben wir auf dem Berg und ich klettere nicht, aber ich, keine Ahnung, da werden sich jetzt einige Leute auf den Schlips getreten fühlen. Bitte nehmt es ein bisschen augenzwinkernd. Ich unterteile manchmal so ein bisschen scherzhaft in meinem inneren Kopf in sinnlose Sportarten und sinnvolle Sportarten. Also Sportarten, wo ich denke, das macht total Sinn, dass man das kann. Es gibt Momente im Leben und gab es vor allem in früherer Zeit und vielleicht auch in Zukunft, ne, wo das total relevant gewesen ist. Und es gibt Dinge, wo ich einfach denke, what the
fuck? Also Schwimmen und Klettern sind relevanter als zum Beispiel Golf spielen.
Aber auch beim Schwimmen kannst du zwischen synchron schwimmen und anderen Sportarten auch wieder unterscheiden. Ja. Ne? Zwischen sinnvoll und damit sage ich nicht, dass ich gucke auch sehr viele nicht sinnvolle Sportarten sehr gerne. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Aber trotzdem, Klettern und Schwimmen, das sind ein Dinge, denke ich, jawohl, klar. Klar ist das geil. Ne? Ich verstehe total die Faszination. Auch ich habe Emotionen, wenn ich in der Natur bin und einen hohen Berg angucke. Und ich frage mich, jedem Menschen geht es doch so. Ne? Das ist wie der Sternenhimmel angucken, eine dieser beiden sicheren Dinge, um halt mal wieder an seinen Punkt im Universum zurechtzurücken. Einfach mal nachts einen Sternenhimmel angucken oder einen großen Berg. Ne? Das lehrt einen ein bisschen Demut, sozusagen. Und der Alex Honnold, der klettert halt echt einfach free in diesen Wänden herum. Und das ist so extrem, ne? Das Spannende ist halt, also wie kommt ein Mensch dazu? Warum tut er das? Was macht das mit seiner Familie? Dieser Alex Honnold hat auch eine Freundin.
Ja, mittlerweile ist er verheiratet.
Ist verheiratet und hat ein Kind. Und trotzdem zieht ihn halt der Berg so an, dass er muss das halt tun, ne?
Ich glaube, er klettert jetzt ein bisschen weniger extrem, aber für Normalsterbliche ist alles dann immer noch extrem, was er auch immer noch tut. Ja.
Und er fängt dann halt an und das ist quasi, es geht natürlich jetzt nicht um sein ganzes Leben, sondern es geht um einen, wir konzentrieren uns dann auf einen Aspekt und zwar klettert er am El Capitan. Ne? Das ist ohnehin einer der Berge des Kletterns. Ne? Und da ist, glaube ich, jede Route schwer, aber es gibt halt auch noch schwierigere und Routen, die kaum jemand geschafft hat und Routen, die nur jemand in der Theorie geschafft hat und weiß der Geier. Jedenfalls, er klettert halt die gefährlichen Passagen am El Capitan ohne Sicherung. Und das ist einfach spannender und aufregender als so ziemlich jeder Thriller, den ihr bisher gesehen habt. Ne? Da habt ihr wirklich schweißnasse Hände. Das ist wirklich furchteinflößend. Es gibt eine Stelle in dem Film, wo sein Freund, der ist auch der Kameramann, weil du musst ja auch, ne, wenn du eine Dokumentation drüber machen willst, muss auch jemand geben, der dich da filmt, ja, wie du ungesichert in der Felswand herumkletterst.
Und das ist ja sein
Freund. Und ja, an diesem Tag, wo er halt quasi diese ganz gefährliche Passage dann vom El Capitan da klettert, da baut der Freund halt die Kameras auf und schaltet die alle ein und dann geht er. Dann geht er weg. Und dann fragen ihn halt auch die Dokumentarfilmer, ja, aber ja, er sagt, nee, das kann er nicht. Ne? Er kann hier nicht, also er möchte das eigentlich gar nicht, aber der Alex zwingt ihn halt, was heißt, er versteht auch, dass der Alex natürlich das festhalten will, aber er möchte nicht der sein, der halt dann durch die Kamera schaut, um seinen Freund beim Sterben zu
ja.
Und deswegen baut er das auf, drückt auf Play und setzt sich dann, ne? Seine Frau und seine Kinder sitzen da ja auch nicht auf Stühlen, ne? Da ist nicht unten eine Grillparty an dem Berg. Man muss sich auch vorstellen, jede Ablenkung, jeder Moment, wo die Konzentration von 100 auf 99 kann der Tod bedeuten. Das heißt, du kannst nicht, er denkt auch, wenn jetzt meine Kamera wegen der Kamera runterfällt, ne? Die Kamera verändert die Realität. Sobald also ein Filmemacher die Realität abbildet, verändert er sie allein schon dadurch, dass er sie abbildet. Also die alte Diskussion über, ne, Wahrheitsgehalt von Dokumentation. Und das kommt hier an einen spannenden Punkt, weil halt eben in diesem größten Extrem, als der die Passage am El Capitan ohne Sicherung klettert, da geht er dann weg, um halt nicht mit ansehen zu müssen, was im schlimmsten Fall passiert. Also wenn ihr eine Kletterfaszination habt, ne, man gewinnt
den Oscar. Und die ihr euch austreiben wollt.
Nein, finde ich gar nicht. Also ich meine, ja klar, also Leute, bitte. Ne,
das
also
ist das, ein Extrem, ne? Das bildet nicht den normalen Klettersport an.
Alex Honnold und die Huber-Brüder, oder wie sie heißen, diese zwei österreichischen Brüder, die auch da wahnsinnig krass im Free Solo unterwegs sind, ne? Die habe ich auch mal einen Artikel gelesen, wo der eine auch mal dann 3 Stunden an so einer Wand hing, weil er halt gemerkt hat, seine Konzentration ist jetzt woanders und er weiß, wenn er jetzt weiterklettert, stirbt er und dann verharrt er quasi an Ort und Stelle und wartet auf den Moment, bis er sich wieder so fühlt, dass er weiterklettern kann.
Great. Holy fucking shit. Das ist
nachvollziehbar, aber ja. Aber jedenfalls. Zieht euch das rein, wenn ihr es schafft. Wie gesagt, ich kenne Leute, denen war das zu hart.
Und ihr könnt natürlich dem guten Alex Hennold auch auf Social Media und Sachen folgen. Der ist natürlich auch mit anderen aus dem Klettersport und aber auch aus der Parcours-Szene immer mal ganz gerne unterwegs. Da kann ich euch zum Beispiel auch nur so ein Video ans Herz legen auf YouTube. Könnt ihr mal Magnus Midtbø, das ist ein norwegischer Seilkletterer, der früher auch Leistungssport geklettert hat, auch übelste Maschine, viel im Bouldern unterwegs. Und der ist dann irgendwie mit Alex Hennold mal zusammengekommen. Ich glaube, das ist irgendwie so vor einem Jahr oder so gewesen. Auch Las Vegas und ab vom Stripe gibt es auch ganz tolle Formationen zum Klettern. Und da hat den Alex Hennold mal zum Free Solo Climbing, also jetzt in dem Sinne dann nicht Solo, weil Solo ist ja halt auch alleine, weil oft gehen die alleine raus, sagen nicht Bescheid, falls dann doch was passiert, dass niemand so worried ist. Und dann sind die zu zweit da hoch. Und das hat auch nochmal so ein Feeling quasi, den Magnus damit zu erleben, wo man weiß, der klettert auch sehr, sehr schwer und ist aber auch ganz gut, dass Alex da auf den so einredet, da man sieht, wie da die Nerven doch manchmal so ein bisschen offen liegen und dass das Ganze natürlich nicht ungefährlich ist, sieht man auch in der neuesten Sache, dass Alex Hennold mit einem ganzen Trupp Parcours-Leuten, die haben nämlich irgendwie, glaube ich, auch einen Film mit Michael Bay jetzt irgendwie gedreht und die sind auf so eine halbwegs nicht ganz so tolle Idee gekommen, in einer Linie etwas zu absolvieren, also einfach eine Linie einzuzeichnen auf dem Berg und dann genau diese Linie hochklettern und da aber auch keinen Meter gefühlt davon abzuweichen. Und da war das Unglückliche, dass die da irgendwie zu 8 oder so auch quasi frei, so ein bisschen so in Schlange, in Reihe da hochgestiegen sind. Alex als Erfahrenster ist ganz nach vorne gegangen, aber einer davon, den hat es dann durch einen Steinabbruch den kleinen Finger abgerissen und das ist dann auch gar nicht, also es ist insofern alles gut gegangen, dass wieder alle heil runtergekommen sind, aber da muss man festhalten, also wenn man so Sachen macht, das haben die dann auch nochmal festgestellt, in Reihe klettern, die hatten auch alle keinen Helm und Sachen auf, war so ein bisschen wie, wir gehen heute mal einen Waldspaziergang machen, so leichtsinnig sollte man nicht sein und für die da draußen, ne, geht nicht einfach ungesichert an den Fels. Ne? Also da setzt euch damit auseinander, bouldern, Seilklettern mit Sicherungspartner. Da kann man viel, viel Freude haben und auch das hat natürlich Risiken. Aber Free Solo ist, da muss man in einem ganz anderen Headspace sein. Und Alex Hennold ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Angst anders wahrnimmt als der normal.
Ja, Peter Osseried von der Arbeitsgemeinschaft Kino schreibt dazu, man glaubt gerne, dass man sich in diesen Momenten an der Wand dem Leben näher als je zuvor fühlt oder sich selbst für größer als das Leben hält, wenn man absolute Perfektion erreicht, die notwendig ist, um einen solchen Aufstieg zu überstehen. Aber der Film unterschlägt auch nicht, dass Free-Solo-Kletterer oftmals nicht alt werden. Okay. Ich kann, wie gesagt, absolute Empfehlung, bombastische Doku, wirklich wie ein Doku, wie ein Thriller am Berg. Toll. Ja, hat, glaube ich, so 24 Millionen inzwischen eingenommen und wie gesagt, einen Oscar gewonnen. Und zahlreiche andere Preise auch. Ne? Also er hat wirklich Golden Reel Award, Eddie Award, Critics' Choice Documentary Award, Cinema Audio Society Award, Golden Trailer Award, MTV, bla 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 bla. Ganz, ganz viele Preise gewonnen. Zu Recht. Und ja, zieht euch das rein. Und damit soll es das am Berg gewesen sein. Und wir gucken mal, was Alex mitgebracht hat.
Wir gehen mal weiter. Du hast gerade eben sowas von Thema Größenwahn in den Mund genommen. Und ich finde, Größenwahn ist eine ganz gute Überleitung. Denn ich möchte über eine Dokumentation sprechen, wo Größenwahn auch irgendwie, ja, da glaube ich, im Vordergrund war. Und die Rede ist von FIRE, The Greatest Party That Never Happened. Also juhu. Eine Festival-Doku, und das ist natürlich für mich, ich arrangiere ja kein Musikfestival, aber halt eine Brettspiel-Convention, natürlich deutlich, deutlich kleiner und weniger technisch aufwendig als ein Musikfestival, aber trotzdem habe ich natürlich so ein ja gedankliches Investment in ja Planung, Umsetzung von Events, und es ist, glaube ich, sogar, wenn man in der Eventbranche tätig ist, aus meiner Sicht ein Muss, einmal diese Doku gesehen zu haben, um einfach festzustellen, einfach eine große Blase zu erzeugen, die hinten raus aber dann auch groß platzt, kann ganz schön gefährlich werden.
Ja, auf jeden Fall eine Lehrstunde für alle, die Festivals organisieren. Aber trotzdem darf man bei all dem nicht vergessen, dass Billy McFarland, der Mensch, der für dieses FIRE Festival verantwortlich ist, ein Scammer ist, ein Lügner und Betrüger, der von Anfang an mit falschen Karten und gefälschten Belegen gespielt hat. Also, und das darf man nicht vergessen, dass das Ganze auch auf Ansage hin
implodiert. Genau. Wir sehen nämlich jetzt hier die Entstehungsgeschichte von FIRE, in erster Linie dann auch dem Festival, ist eigentlich daraus entstanden, weil es sollte eine App werden, in dem man einfach Talent, sowas wie, keine Ahnung, Kylie Minogue oder Taylor Swift oder Ja Rule direkt buchen kann. Ja Rule. Ja, Ja Rule ist nämlich hier das auch derjenige im Vordergrund, der ist nämlich dann auch Partner von der Sache. Ja, da soll es also eine App geben, wo man einfach für Tausende von Hunderttausende von Dollars einfach irgendwelche Berühmtheiten für seine Geburtstagsparty buchen kann. Und dann ist irgendwie mal in irgendeinem Halbsatz in dieser Entwicklung der App gefallen, wie könnte man denn die App promoten? Und da meinte irgendwie, man könnte doch vielleicht ein Festival quasi für Brancheninterne machen. Und aus dieser Idee Festival für Brancheninterne ist irgendwie noch Festival hängen geblieben bei dem guten Billy, da hast du es ja schon angesprochen. Und der wollte einfach eines der krassesten, luxuriösesten Festivals whatever machen und hatte die krass ambitionierte Idee, eine Insel, die dann auch noch ehemalig von Pablo Escobar, also großer Drogenkartell-Lord, besessen wurde, da drauf ein Festival zu planen, einzufliegen mit irgendwelchen Yachten, Zeltsachen da aufgebaut und natürlich ein krasses Line-up. Und aber da fängt der Fuck-up schon so ein bisschen an. Die drehen letztendlich mit mehreren Supermodels zu der Zeit und vielleicht auch jetzt noch. Das Ganze ist, glaube ich, so 2017, 2019 ist die Doku rausgekommen. Ich glaube, 2017 sollte das da sein. Und inszenieren da also so ein Supermodel Instagram Feel Good Gefühl, die letztendlich dafür auch sorgen, die ganzen Models und Sachen im Posting, dass das wirklich gigantisch groß also, aufgeblasen wird.
Um die Frage mal zu beantworten, das waren unter anderem Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin und Emily Ratajkowski. Also ja, das sind immer noch.
Überhaupt alleine schon an einem Ort zu haben, alle, war schon der Wahnsinn. Also man kann festhalten, für diese paar Personen, lass es 20 gewesen sein, und Crew, die da den Trailer gedreht haben, das war wahrscheinlich das einzige FIRE Festival. Die hatten eine gute Zeit.
Ja, und danach, Moment, das Ganze hat auf einer Insel stattgefunden, die sie gekauft haben. Für,
gekauft nicht, aber
sie getan er hat haben. Behauptet, sie gekauft zu haben. Er hat auch behauptet zu dem Zeitpunkt, dass ein Sponsor eben in diese App eingestiegen wäre und sie deswegen 25 Millionen Budget zur Verfügung haben, um jetzt hier solche Dinge zu tun, wie eine Insel zu kaufen, dass das alles gar nicht stimmt, das werden wir noch erfahren. Aber das Lustige ist, sie mieten eigentlich diese Insel, die erste Insel, und da gibt's eine Bedingung im Vertrag.
Nämlich nicht zu sagen, was ich schon gesagt habe, dass sie Pablo Escobar gehört.
Ganz genau. Und in diesem Trailer zum FIRE Festival, im ersten Trailer wird schon im zweiten Satz dann gesagt, ne, feiern auf einer Insel Pablo Escobar, und der Anwalt hört es dann auch, und damit gibt's dann die ersten Klagen gegen Billy und er muss auch dann eben auf eine andere Insel ausweichen, was zum ersten gigantischen Superproblem wird, weil er verkauft ein Festival Luxus auf einer einsamen Insel und diese zweite Insel, die sie jetzt eben ein paar Monate vor Festival müssen sie die Location wechseln, es gibt noch nichts und müssen jetzt auf eine Insel, die hat zwar einen Flughafen und irgendwie einen Hafen und auch eine Stadt, ne, das ist praktisch, aber es ist halt auch nicht mehr das, was sie da
werden. Es ist nicht mehr die einsame abgelegene Insel, sondern es ist jetzt eher so eine Bucht, die zum Housing Project so halb umgebaut vorbereitet wurde, also eher so wie so ein Bauland. Ne?
Die Zelte, also, die er da hinstellt, die er für 5.000 Euro als VIP-Tents verkauft, das sind eigentlich einfach so Rescue. Also
pro
so
von Zelt so, übrigens, ja, so nicht für alle Zelte. Ne? Also
bitte?
Die 5.000 Euro pro Zelt.
Pro Zelt, jetzt, ja, klar. Ja, genau. VIP pro Zelt. Also ja. Das ist quasi auch ein Coachella Deluxe, ne? Also für die Superreichen und Influencer und so ist das alles gedacht.
Ja, also von da an, genau als, sage ich mal, diese Originalinsel, und die wäre auch wahrscheinlich zu klein gewesen für die tausenden Leute, die sie da einladen. Und von da an geht letztendlich alles nur schief. Und aber es wird nie die Reißleine gezogen. Er ist dieser, wir haben ja schon gesagt, der betrügende, scammende Part, aber er hat halt dieses Charisma, diese Überzeugung, Leute in den Bann zu ziehen, davon zu überzeugen, dann doch noch mehrere Millionen immer wieder reinzuschießen, obwohl dann ganz viele sagen an der Stelle, das geht nicht. Wir brauchen da Toiletten, wir brauchen die Leute, die müssen hinkommen, die müssen versorgt werden. Das ist auch einer der ungünstigsten Orte überhaupt auf so halb remote irgendwelchen, selbst wenn es jetzt in dieser Bucht stattfindet, ist das fernab von einer guten Location, um da eine geile Konzertarena-Anlagen, Sachen und Co. hinzubauen, sodass das wirklich eine reine Farce wird. Eine der interessantesten Stellen, die auch zeigen, wie weit es geht, das ist dann einige Tage vor, glaube ich, vor dem Start letztendlich.
Erzähl nicht meine Lieblingsstelle.
Vielleicht. Gott, es gibt jetzt an der Stelle Spoiler. Ich will mal gucken, ob es auch deine Stelle ist. Ja, und zwar geht es darum, dass mehrere tausend Liter Evian-Wasser. Sie ist wirklich großartig. Oder wollen wir es ja an der Stelle einfach
belassen? Das muss man erzählen.
Man muss sie erzählen. Ja.
Um klar zu machen auch. Ja. Also es gibt kein Catering. Ne? Das sind jetzt Tickets verkauft.
Genau, es wurde alles
stehen nur 50 Zelte für 7.000 Menschen.
Ja. Es ist ein reines Debakel. Es wurde alles ausverkauft, bevor die Sachen überhaupt geplant und da waren. Und es wurden auch noch Sachen weiterverkauft, weil natürlich weitere Geldmittel erzeugt werden mussten, wo schon klar war, dass man noch nicht mal die ersten Sachen umsetzen kann. Und ja, letztendlich wurde da Wasser auf Trucks angeliefert, die stehen jetzt aber noch im Zoll. Und einer der, ich sag mal, Projektmanager von einer externen Firma, der da auch so ein bisschen Event-Sachen gemacht hat, schon mit Billy zusammen über mehrere Jahre, der ist da so ein Teil dieses Projekts, der wird dann angerufen mit der Frage, ey, oder vielmehr so eine Aussage, du musst einen fürs Team, du musst jetzt einen fürs Team machen. Und er so, wie ich gefühlt jeden Tag mache ich hier was fürs Team, was ist denn los? Ja, die tausenden Liter Wasser, die werden nicht freigegeben, wir haben kein Trinkwasser für die Leute. Du musst jetzt da hinfahren zu dem Typen, man muss sagen, der Projektmanager, der ist sozusagen auch queer, gay. Du musst den da bezürzen und den einblasen, damit er das freigibt. Du musst ihn überzeugen mit allem, was geht. Wir brauchen dieses Wasser, gefühlt wenige Stunden, bevor das da losgehen sollte. Und er war so invested in die Sache und auch immer noch in dem Glauben, dass das irgendwie gehen würde. Vielleicht so wie Woodstock, wo niemand mehr über den ganzen Müll, den Schlamm, die Stunden, Wartezeiten redet, sondern einfach nur noch über dieses epische Feeling. Ist er nach Hause duschen, sein Mindset ist, er wird da ins Büro gehen, auf die Knie, komme was wolle. Es löst sich dann ganz unproblematisch auf. Er muss nicht ihn oral befriedigen, den anderen hat er vielleicht nie gewollt.
Ja. I was ready to take one for the team.
Yes, he was ready. Und das ist krass. Und so eine Dynamik entsteht bei ganz vielen Personen, also sich überhaupt mal überlegen, wie viele Millionen da gescammt werden, aber auch einfach, ja, bis die Leute da sind und dann ihre Zelte sehen. Das sind so Überbleibsel von Hurricane-Zelten, also so Tornado-Survivor-Dinger irgendwie so für Krisenlagen. Und also wirklich, dann regnet es natürlich auch noch kurz vorher, bevor das wirklich anfängt. Und das war dann der Sarg.
Und natürlich haben wir noch gar nicht über das Booking geredet. Es gibt natürlich Headliner, ne? Es gibt Blink, 182, Major Lazer, Disclosure, zahlreiche Rapper und Rapperinnen. Aber nee, ich glaube, Frauen tatsächlich sehr wenig. Sehr viel männliches Booking. 33 Musiker, Bands und DJs, ne? Und die Headliner, also das ist ja Chaos. Dann so wenige Tage vom Projekt und oder Wochen fangen dann auch die Headliner an wegzubrechen. Als allerletztes ziehen auch Blink 82 dann auch ihren, schreiben dann, we are not confident that we would have what we need to give you the quality of performances we always give our fans. Also sie machen sich Sorge, dass sie unter den gegebenen Umständen nicht in gewohnter Qualität für ihre Fans auftreten können auf diesem Festival und daher den Auftritt absagen. Das heißt auch, das Booking findet gar nicht mehr statt. Und es eskaliert wirklich jetzt alles auf dieser Insel. Da treffen jetzt die ersten Gäste ein und es ist schon, es gibt schon Eskalation und Chaos, wo 500 Leute da sind und es sollen 7000.
Also es ist wirklich dramatisch. Es spielen sich dann so gefühlt Menschheitsüberlebensszenarien ab, als es dann dunkel wird und die ersten Tausenden dann da in den Zelten irgendwie Unterschlupf finden sollen. Es ist da nichts beleuchtet. So Locker-Rooms, um Sachen einzuschließen, die sind alle noch verpackt. Das Gepäck kommt mit irgendwie 12 Tonnen an. Auch da trampeln die gefühlt schon über sich her. Also das ist, der Überlebenskampf beginnt dann in dieser Nacht. Ganz viele wollen natürlich wieder zurückfliegen, aber diese ganzen kleinen Flugzeuge und auch der Flughafen, der ist einfach überlastet. Auch da werden die eine Nacht eingeschlossen. Ja, das Ganze gipfelt dann in einem krassen Post von so 2 Toastbrotscheiben, einer Scheibe Käse und ein Salatblatt. Das war dann das
berühmte Catering. Berühmte Käse-Sandwich. Ja, genau. Ja, man muss sich vorstellen, die Leute wurden da hingelockt für ein super Deluxe-Festival. Die haben wirklich mehrere tausend Dollar für ihre Luxustents und natürlich, das Ganze wurde als sogar als geldunabhängiges, ne? Also diese modernen Festivals, wo man auch kein Bargeld braucht. Auch so wurde es beworben. Das heißt, die meisten von den anreisenden Gästen haben auch gar kein Geld dabei, um sich dann Taxifahrten, irgendwelche Alternativen, die nicht vom Festival organisierten Fahrten, selber zu organisieren. Ne? Weil sie sind da angereist und dachten, sie sind jetzt in so einem All-Inclusive-Festival, wo man mit einem Armbändchen
bei den Preisen hätte das auch so sein sollen. Ne?
Es wurde ihnen im Vorfeld immens davon abgeraten. Also selbst wenn er kein Scammer gewesen wäre, es ist nämlich zeitgleich auf den Bahamas irgend so eine krasse Luxusregatta und es sind eh alle Hotels schon ausgebucht und alle sagen, macht von mir aus das Festival, aber nicht an diesem Wochenende, wo ihr es geplant habt. Aber Billy ist einfach, ne, der sieht nichts davon. Der rennt da mit Scheuklappen weiter Vollgas durch. Und es wird jetzt nur, damit euch klar ist, die bahamischen Behörden lassen dann sogar Maschinen von Swiftair und Extra Airways die Landegenehmigung entziehen, damit die nicht auch noch auf der Insel landen können, ne? Damit noch mehr Leute in diesem Chaos landen. Also das ist wirklich insane.
Was also da alles sind ja quasi Teile der Bürgermeister und Sachen. Es haben, wie das immer so ist, ganz dramatisch, ganz, ganz viele Menschen, ganz viel gearbeitet für umsonst. Lokal ist da gefühlt die ganze große Insel mobilisiert worden. Da haben hunderttausende Arbeitsstunden stattgefunden, die dann alles noch versucht haben, die letztendlich auch die ganze Technik gestellt haben und. Die wurden natürlich alle nicht bezahlt und Billy hat versucht, es nur durchzuziehen, weil er ja bei den Geldleihenden halt Klauseln hatte, um dann halt gar nicht lange nach dem Festival halt Sachen zurückzubezahlen. Und Absagen ist eigentlich keine Option gewesen, weil dann kannst du natürlich auch, ja, da musst du ja auch Sachen zurückzahlen und so wurde bis zur letzten Millisekunde gewartet und das ist, wie gesagt, im Totalchaos. Man kann sagen, Gott sei Dank ist niemand gestorben bei der
Aktion. Es wird tatsächlich, ein bisschen übertrieben, aber es wird natürlich auch mit William Goldings Roman Herr der Fliegen und Susanne Collins Roman Die Tribute von Panem verglichen in Social Media des Fyre Festival. Ja Rule schreibt verzweifelt auf Twitter, it was not a scam, this is not my fault. Also es war kein Betrug, das ist nicht meine Schuld. Er ist ja aber quasi er und Billy haben sich gegenseitig als Brüder bezeichnet eine Weile. Sie waren richtig Best Friends. Ich glaube aber trotzdem, dass Ja Rule in gewisser Weise wahrscheinlich auch gescammt wurde, weil er bestimmt manche der Behauptungen von Billy als bare Münze genommen hat. Ne, wenn der gesagt hat, wir haben 25 Millionen von einem Sponsor, der da eingestiegen ist, hat das Ja Rule maybe vielleicht sogar geglaubt? Das weiß ich nicht. Angeklagt sind sie jedenfalls alle. Es gibt 9 Klagen gegen Billy McFarland, Ja Rule und Fyre Media. Eben auch von amerikanischen Gerichten, darunter eine Klage über 100 Millionen US-Dollar allein im Bundesstaat Kalifornien und so weiter und so fort. Und selbst am Anfang haben sie ja noch gesagt, ja, man kann jetzt entweder sein Ticket rückerstatten oder man kriegt ein Ticket fürs nächste Jahr, weil es wird dann nächstes Jahr wiederholen. Aber Überraschung und Spoiler, zu einer Wiederholung des Fyre Festivals im Jahr 2018 kam es nicht, aber...
Ja, jetzt, es ist gerade wieder ganz aktuell, das fand ich auch super spannend. Denn eigentlich, während wir jetzt hier aufnehmen, könnte vom 30. Mai bis 2. Juni Fire 2 stattfinden in Mexiko, auch wieder mit einem crazy Line-up. Die Marke Fire wurde, glaube ich, irgendwie verkauft. Billy hat, ich glaube, von seinen 6-7 Jahren Haftstrafe hat er 4 abgesessen mittlerweile, ist jetzt so als Art auch Bewährung und Überwachung raus, muss auch arbeiten und immer zu seinem Bewährungshelfer gehen und ist aber damit immer noch involviert mit diesem zweiten Festival, so als beratende Person. Und aber auch das ist jetzt schon mehrmals verschoben worden. Es findet nicht jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme statt in Mexiko. Es wurde weiter verschoben. Auch hier wurden schon wieder ganz viele Tickets verkauft. Günstigste Tickets gingen da bei 1.400 US-Dollar los. 25.000 ist keine Seltenheit. Das teuerste Ticket, 1,1 Millionen Dollar.
Aber also mal ganz ehrlich, es gibt diesen berühmten Spruch, fool me once, ja, shame on you, fool me twice, shame on me. Also wer in aller Welt, also außer Alex und mir, wer in aller Welt ist denn bereit, sich Tickets fürs wir wären dann, wenn ich das gewusst hätte, Alex, dann wären wir sofort hingeflogen von unserem Podcast Millionen. Mein Gott. Aber es wurde jetzt tatsächlich erstmal abgeblasen. Das letzte Update, das ich kenne, ist vom 24. April. Da erklärt dann auch, und es ist einfach insane, dass da auch wieder Billy McFarland dann der Organisator war, aber er sagt jetzt am 24. April, es sei Zeit, die Fackel weiterzureichen. Das gesamte Brand soll eben verkauft werden und das Projekt unter neuer Führung realisiert werden. Also, ne, es soll weiterhin ein Fire Festival geben, aber Billy ist vermutlich jetzt endlich raus.
Ja, und die Name Fire letztendlich auch als Brand. Ich glaube, es gibt auch so einen Streaming-Dienst, den die da aufgezogen haben. Also eigentlich geht es darum, jetzt diese Marke da irgendwie zu vermarkten. Und ich weiß nicht, also irgendwie schafft Billy das ja dann doch immer noch, von irgendwen irgendwelche Millionen rauszukitzeln. Das ist vielleicht seine Superkraft. Geil wäre, wenn er damit auch irgendwie dann noch coole Dinge hätte umsetzen können. Aber hinten raus,
das man sagt, er sei einer der besten Verkäufer der Welt. Also das ist einer dieser Menschen, die quasi in den Raum reingehen können, ne, und halt, ne, mit ihrem Gelaber und bla bla und alle um den Finger wickeln und, ne, die könnten dir das, der perfekte Autoverkäufer, der kann dir alles verkaufen, ne, und der kann halt tatsächlich auch, auch als es schon in der Krise war, haben die noch mal 800.000 dann wieder über einen Sponsor irgendwie akquiriert und so, ne, ein Teil des Gelds gab es halt wirklich, deswegen ging es halt eine Weile auch voran, aber einen ganz großen Teil vom Geld gab es halt auch nicht. Ja, ich habe da, das ist super cool, dass du das ausgesucht hast. Ich bin auch ganz, ganz großer Fan von der Story und habe lustigerweise, und das gebe ich jetzt hier auch noch, natürlich schaut euch die Doku auf Netflix an, die bestimmt viele von euch auch schon gesehen haben, aber es gibt auch in dem Podcast Weird Crimes, der ja auch schon länger abgesetzt ist, aber da gibt's auch eine Folge über das Fire Festival. Und da gibt's auch nochmal wirklich gerade über die Person Billy, ne, über seine Kindheit und seinen Werdegang, wie er zu diesem Punkt kommt, so ein Mensch zu werden. Auch wirklich interessante Facts, die alle in der Netflix-Doku nicht vorkommen. Also sensationeller Podcast, Weird Crimes. Zieht euch den rein und vor allem die Folge.
Dann geht's jetzt weiter, Kron.
Ja, ich hab's ja
wir
schon.
Wir haben schon 2 von 6. Wir müssen mal gucken,
Wir gucken mal. Wir lassen uns nicht erschrecken. Und auch nicht erschrecken lässt sich nämlich die 12 Mitglieder einer thailändischen Fußballmannschaft im Alter von 11 und 16 Jahren und ihre 25 Jahre alter Trainer die nach Fußballtraining in das Tham Luang Höhlensystem in Thailand, ne, das ist den, also da geht man halt öfter noch hin, also zum halt rumtoben und spielen und die Höhle erkunden. Und das Problem ist,
so wie wir in den Wald gegangen sind, gehen die halt in die Höhle, ne?
Genau.
So auf dem Weg zur Schule.
Auf dem Rückweg eben vom Fußballtraining und gehen jetzt in diese Höhle. Und es fängt heftig an zu regnen und es werden durch diese heftigen Regenfälle weite Teile der Höhle überflutet und damit auch der Rückweg dieser 13 Kinder, also 12 Kinder und ein auch sehr junger Trainer, wie ich finde, mit 25 Jahren. Und die sind jetzt in diesem Tham Luang Höhlensystem eingeschlossen. Und ich will mit euch reden über die mindestens genauso nervenaufreibende und mindblowing Dokumentation. The Rescue, das ist quasi Free Solo unter Wasser. Das ist das andere Extrem. Deswegen ist es so lustig, ne? Einmal hoch auf den Berg und einmal in die Höhle rein. Ich bin kein Höhlentaucher. Ich habe auch da, also da habe ich vielleicht noch
Höhle
mehr
Höhle mit Wasser
Respekt.
Ist ja nochmal ein Thema, ne?
Ja, also schon Wasser und im Bereich Wasser ist das Höhlentauchen quasi, das ist the shit.
Na, also ich habe beides schon gemacht, in der Höhle und aber auch Höhlentauchen, aber nicht in solch engen Höhlen getaucht. Und es ist sehr herausfordernd auf jeden Fall.
Es ist wahnsinnig herausfordernd. Man sieht nichts. Es ist einfach eine krasse Strömung, pure Dunkelheit. Jede falsche Bewegung, du stößt dir den Kopf an. Das ist wirklich, ich rede heute über The Rescue als meine zweite Doku aus dem Jahr 2021, directed by Jimmy Chin und Elizabeth Chai Vassahely. Oh, warte mal, haben wir die Namen nicht gerade schon mal gehört? Ja, haben wir. Das sind die gleichen Leute, die auch Free Solo gemacht haben. Also wenn ich sage, es fühlt sich an wie Free Solo unter Wasser, dann ist das keine Behauptung, sondern das ist schon wieder absoluter Thrill. Und es hat eine andere Gemeinsamkeit wie bei Free Solo, weil es ist irgendwie so ein bisschen das Anti-Titanic. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum diese Filme überhaupt erträglich anzuschauen sind. Ich habe von dem Höhlenunglück in Thailand damals schon in den Medien mitbekommen und bestimmt viele von euch. Und deswegen habe ich auch gewusst, dass diese Kinder gerettet werden. Und zwar alle. Wie es dazu kommt, werde ich jetzt gleich erzählen. Aber das ist schon mal unfassbar. Die Dokumentation heißt ja auch The Rescue. Ich weiß also, dass diese Kinder gerettet werden. Das heißt, weil wenn du das währenddessen guckst, es ist die Situation ist vollkommen aussichtslos. Es ist vollkommen ausgeschlossen. Und der Tod dieser Kinder ist eigentlich gewiss. Und es wäre unerträglich zu gucken. Deswegen sage ich Anti-Titanic, wenn man nicht wüsste, dass irgendein Wunder passieren muss, dass sie am Ende das schafft. Und das Gleiche gilt tatsächlich für Free Solo. Ne? Auch da weiß man, also da ist es kein Hexenwerk, sich damit zu beschäftigen, ne? Wenn der Kletterer, über den der Film geht, selber auf der Promotour vom Film ist, dann wird der ja wohl während dem Film nicht sterben. Also man weiß auch da, ja, okay, der Alex schafft es halt. Oder zumindest stirbt er nicht beim Versuch, den El Capitan zu besteigen. Und auch nur dadurch ist es vermutlich überhaupt erträglich, Free Solo anzugucken. Das gleiche gilt also für The Rescue. Wir haben jetzt diese Kinder. Wir müssen uns das wirklich als ein langes dieses Höhlensystem, ne, das jetzt nicht, wie wir hier so eine Höhle kennen, sondern es geht richtig,
Kilometer.
Das zweit- oder drittgrößte Höhlensystem da in Südostasien. Und es geht einfach in kilometerweit in diese Höhle rein. Und jetzt ist ein Großteil der Höhle ist einfach unter Wasser. Es gibt 13 Kammern, die halt höher gelegen sind. Ne? Und in einer dieser 13 Kammern, da könnten die Kinder halt theoretisch sein. Ne? Alles andere
ist überflutet. Ja, man wusste auch erstmal gar nicht, wo die sind. Ne?
Ja, nee, klar. Ja. In Wahrheit taucht man jetzt da rein und geht halt davon aus, Leichen zu finden. Ne? Also, to be serious. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da überhaupt eine Rescue stattfinden kann, ist schon ungewöhnlich. Und wir müssen jetzt vorstellen, dass da kommt jetzt erstmal die thailändischen Navy SEALs.
Die aber auch Navy SEALs sind und keine Höhlentaucher. Das ist ein großer Unterschied.
Das ist, wie die dann auch feststellen, die sind zwar auf alles trainiert und es sind wirklich harte, harte Hunde, die tauchen auch in diese erste Kammer, ne? Da kommt man noch so hin. Ab da wird's pretty rough. Schon Kammer irgendwie 4, 5, 6, 7 und so zu erreichen. Ich glaube, bis Kammer 3 kommen diese Navy SEALs und bauen da dann auch quasi so ein Zwischenlager auf. Ne? Das ist noch so der betauchbare Teil. Da ist auch schon rough. Also niemand von uns hier, außer Alex vielleicht, würde da durchkommen.
Ja, nicht
aber die tauchen dann und jetzt gibt's halt, und das ist das Krasse, ne? Das ist wirklich, diese Art von Höhlentauchen ist ein Albtraum, also haben wir ja schon geschildert. Und deswegen gibt es auch nur sehr, sehr wenig Menschen, die so etwas als ihr Hobby bezeichnen.
Jetzt kommen die Geeks, also
aber erstaunlicher, Geeks. Genau, erstaunlicherweise gibt es auch das. Und so werden jetzt tatsächlich britische Höhlentauchspezialisten, ne? Richard Stanton und John Volanton und der britische Höhlenforscher Robert Harper fliegen quasi dann noch am selben Tag nach Thailand, weil lustigerweise einer der Höhlentaucher ist tatsächlich mit einer Thailänderin, die aus diesem Ort kommt, wo die Kinder verschwunden sind, liiert. Das heißt, er erfährt deswegen auch sehr früh, ne, die kann auch den Zufall kaum fassen. Sie weiß quasi, dass ihr Freund in England da einer der besten Höhlentaucher der Welt ist und jetzt verschwinden in ihrem Heimatdorf 13 Kinder in einer vom Wasser überfluteten Höhle. Ne? Deswegen schreibt ihr dem das und der setzt sich einfach in den Flieger und fährt dahin. Und tatsächlich stellt sich auch heraus, ne, die thailändischen Navy SEALs, und es kommen auch noch dann andere, also es wird ja zu einer internationalen Hilfsoperation seinesgleichen. Ne? Jeder schickt da Leute hin, auch US-Navy SEALs kommen da noch an und schicken Militärs rein und so, aber die werden alle feststellen, dass es ab der dritten Kammer unmöglich ist, für normale Menschen weiterzutauchen.
Sie haben da auch ein riesiges helfendes Team, die pumpen da Sachen ab, also auch eine ganze Struktur. Also neben der Sache, dass da Taucher irgendwie vordringen können, sind auch ganz viele andere Arbeiten, ne, die dann diese Rettungswege bis zu den anderen Sachen ausbauen, mit Leiter, mit Seilzügen, wie gesagt, Wasser versuchen wegzupumpen, damit auch nicht noch mehr nachlaufen kann und Sachen. Also ein gigantischer Aufwand, also wirklich gigantisch, können wir uns fast gar nicht vorstellen.
Es ist wirklich Wahnsinn. Um das mal klar zu machen, jetzt kommen diese britischen Hobbyhöhlentaucher ohne militärische Ausbildung in Flipflops, Shorts und T-Shirt mit teilweise, vor allem was den einen Höhlentaucher angeht, selbst gebastelter Ausrüstung, die ja, er quasi, weil es keine, zum Beispiel sowas genau. wie, er hat sich eine Halterung gebaut, um die Sauerstoffflasche seitwärts am Körper festzuschnallen, weil wenn du die halt hinten trägst, ist ja ganz klar, verbrauchst du mehr Platz. Und wenn er die seitwärts trägt mit dem Konstrukt, was er selber gebaut hat, kann er durch noch engere Gänge tauchen, wo man halt normalerweise nicht mehr reinkommen oder vielleicht stecken würde.
Da ganz kurz den Einschub, Pressluftflaschen, also nicht reiner Sauerstoff, sondern Pressluft. Natürlich. Und manchmal auch andere Arten Gemische mit Nitrox und Sachen, also Spezialgase, die da auch verwendet werden, um einfach bestimmte Dekompressionszeiten unter Wasser zu haben. Aber gerade ein Thema genau ist nämlich, wie eng, wie groß bist du? Oft musst du die Ausrüstung ablegen, vor dir herschieben, andere Atemregler, Dinge, dass du nicht so viel aufwirbelst. Ein Flossenschlag kann die totalen Sichtverlust bedeuten und gefühlt war da schon nichts mehr mit Sehen. Also du musst ein krasser Nerd sein.
Zwei Aspekte werden das auf tragische Art und Weise verdeutlichen. Der erste ist, dass die Briten dann anfangen, eben die weitere Kammer zu tauchen und tatsächlich finden die in der vierten Kammer oder in der nächsten Kammer nach diesem Basis, da sitzen vier Menschen. Und erst denken die ganz kurz, wir haben schon Kinder gefunden. Nein, das sind vier Arbeiter, die auch schon zu dem Hilfstrupp gehören. Irgendwelche Rohrverleger, Alex hat es ja schon erwähnt, die tun da Gillionen Liter Wasser aus dieser Höhle rauspumpen. Irgendwie 9 Millionen Liter Wasser pumpen die ab und dann sinkt der Wasserstand in der Höhle um 1 Zentimeter. Ne? Also auch da ist die Aussichtslosigkeit, das Wasser abzupumpen, wird irgendwann klar. Jetzt tauchen die da rein und finden halt eine Kammer weiter, diese vier erwachsenen Männer aus dem Hilfsteam.
Die ersten Helfenden, die jetzt schon gerettet werden müssen.
Genau. Und das ist jetzt so 30 Sekunden bis 2 Minuten, ne, dass man die jetzt halt in diese dritte Kammer zurücktauchen muss. Das heißt, die sind erwachsene Leute, ne, die kann sich an Atemgerät teilen, sollen sich halt da einfach auch mal kurz mitatmen, Mundstück, Luft holen und kurz da durchtauchen. Und die drehen in diesen 30 Sekunden schon vollkommen durch. Ne? Die wollen auch, sobald die da in dieser Situation bist, dein Reflex sagt dir, du musst auftauchen, du willst atmen, ne? Die tauchen auf, die stoßen sich die Köpfe blutig, ne? Die stoßen sich überall an, aber die kriegen diese vier Leute halt, ne? Wie gesagt, 30 Sekunden, 2 Minuten, sowas, kriegen die halt raus. Und da wird ihnen klar, selbst wenn wir jetzt da die Kinder lebend finden, die rauszutauchen ist impossible. Und ich habe jetzt gerade von ein paar Minuten gesprochen. Die Briten, um mal ein bisschen vorzuspulen, wir werden diese Kinder finden. Die haben sich tatsächlich geschafft, alle in eine Kammer zurückzuziehen. Die sind alle 13 am Leben, aber die sind in der 13. Kammer.
Mehrere Stunden unterwegs.
Da taucht man bis zu 3, 3,5 Stunden Tauchgang unter diesen Bedingungen, die wir gerade geschildert haben.
Nicht bei 10 Meter Karibik-Sicht 30 Meter, sondern du siehst nichts. Wenn du die Leine loslässt, bist du tot. Kategorie.
Ja, und das sind jetzt Kinder. Keiner von denen kann tauchen. Keiner von denen hat irgendeine Art von so einer Ausbildung. Es gibt kein Equipment. Wir können diese Kinder da nicht raustauchen. Das ist ausgeschlossen. Man kann denen nicht Tauchen beibringen. Wie soll das funktionieren? Ne? Die können jetzt Lebensmittel reintauchen. Aber das ist ja auch eine Kammer in der Höhle. Und da das Wasser, die Regenzeit wird erst anfangen. Das heißt, es wird ein Zeitpunkt kommen, genau, wo das Wasser noch mehr steigt und die einfach safe ertrinken. Also es ist keine Option, einfach zu warten bis nächstes Jahr, bis es wieder trockener wird oder so und so lange einfach essen und trinken reintauchen. Weil auch die Luft natürlich in dieser Kammer abnimmt. Ne? Also messen und dann da die Luft.
Und sie sind aber auch noch so tief, also dass auch keine Möglichkeit besteht, von außen irgendwie zuzubohren oder Schächte zu bauen. All das würde viel zu lange dauern, also auch mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre. Also es gibt nur diesen Zugang über den sehr engen, verstopften Wasserweg.
Zu dem Zeitpunkt sind über mehr als 1000 Personen an der Rettungsaktion beteiligt. Soldaten der Thai Navy SEALs, eine Eliteeinheit des thailändischen Marines, das wie gesagt Helfer und Teams aus verschiedenen anderen Ländern, aus dem Vereinigten Königreich, aus China, aus Myanmar, aus Laos, Australien, USA, Russland, Finnland, Schweden, Dänemark, Ukraine, Israel und Deutschland haben da Leute hingeschickt, die helfen sollen. Es sind alle möglichen Spezialisten und so weiter, noch ein anderer Höhlenforscher und so weiter vor Ort. Und ja, trotzdem, es scheint einfach was, also ja, wie soll man die Kinder da rausbekommen und die...
Und dann ist es natürlich auch immer noch so ein Politikum, ne, auch für die thailändische Regierung, ne? Wie stehen sie da? Wen möchten, können sie überhaupt Hilfe an? Das ist ja manchmal dann auch so die große Krux, ne? Also eigentlich möchte der Thailand das vielleicht auch gerne selber lösen und nicht irgendwie auf die, also es ist ganz kompliziert auch an vielen anderen Stellen und es wird halt fieberhaft jetzt überlegt, was für eine Out-of-the-Box-Lösung kann man dann jetzt irgendwie vielleicht umsetzen, ne? Und dann kommen sie auf was ganz Verrücktes.
Ich komme auf was vollkommen Verrücktes, weil es ist ihnen irgendwann klar, ne? Es gibt einfach einen Zeitpunkt, wo ihnen auch klar ist, dass das hoffnungslos ist und sie sogar quasi wirklich ihr Tauchequipment zusammenpacken, ne? Und sagen, ja, es ist halt impossible. Aber sie sind halt auch die, die in dieser 13. Kammer waren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben sie mit den Kindern gesprochen. Sie haben die Kinder gesehen.
Total dramatisch.
Die Kinder haben sie gesehen. Sie haben den Kindern versprochen, we will come back. Und sie realisieren, ist auch unmöglich. Sie können jetzt auch nicht, also wenn man nichts tut, werden die Kinder zu 100% alle 13 sterben. Und die verrückte Idee, die einer der Höhlentaucher dann plötzlich hat, ist nämlich, ich kenne noch einen anderen Höhlentaucher und der ist gleichzeitig auch Narkosearzt. Und die verrückte Idee, die der Narkosearzt auch, als er sie zum ersten Mal hört, rigoros ablehnt, weil ihm 300 Möglichkeiten einfallen, wie das schiefgehen kann, ist tatsächlich jetzt die Kinder in der Höhle zu betäuben und in narkotisiertem Zustand aus der Höhle rauszutauchen.
Mit
wobei
einer Vollgesichtsmaske quasi mit Atemluft zu versorgen.
Vollgesichtsmaske, Neoprenanzug, davor ein Beruhigungsmittel, genau zu sein, ein Anxiolytikum verabreichen, dann Betäubungsmittel, Alprazolam und Ketamin werden den Jungen verabreicht, dazu eben die Vollgesichtsmasken und die Neoprenanzüge. Und dann werden sie mit fixierten Armen quasi an die Taucher, ein Taucher übernimmt immer ein Kind, durch diese überflutete Höhle transportiert. Es ist jetzt leider halt so, dass die Tauchzeit, über die wir schon gesprochen haben, ist so lang, dass diese Kinder unterwegs nochmal betäubt werden müssen.
Jetzt unter auch Wasser. Teilweise. Nicht vom medizinischen Fachpersonal, sondern von den Tauchern, die ja das überhaupt nur leisten können, dorthin zu tauchen und wieder zurückzutauchen.
Also anstatt den Kindern Tauchen beizubringen, was einfach impossible ist, bringt man jetzt den Tauchern bei, Kinder zu betäuben mit Ketamin.
Ja, eine Spritze zu setzen.
Und man kann sich vorstellen, dass der Pitch dieser Rettungsaktion bei den thailändischen Behörden erstmal auf wenig Gegenliebe stößt. Weil das klingt einfach nach einer unmöglichen Aktion und darauf angesprochen sagen die dann auch, ja, stimmt. Aber es besteht die Chance, dass wir eins dieser 13 Kinder auf diese Weise retten können. Und eben nicht alle 13 hundertprozentig sterben. Und es wird natürlich, man kann sich denken, noch eine ganze Weile Hickhack, ne? Aber die Zeit spielt halt einfach gegen die Kinder, der Luftgehalt in der Kammer und irgendwann ist halt auch einfach wirklich jedem klar und auch den thailändischen Behörden und auch den Navy SEALs und den sonstigen Militärs, dass, ja, wenn man das nicht versucht, so insane es auch klingen mag, dann werden einfach alle 13 Kinder sterben. Und dann gibt's irgendwie so eine Art grünes Licht, aber auch das unter Einschränkungen, weil dann bekommen die tatsächlich noch gesagt, ja, ihr dürft es jetzt machen, aber wenn dann halt doch ein Kind stirbt, kann es schon passieren, dass ihr angeklagt werdet. Mhm. Also die lassen sich die Hintertür offen, ne? Ja, heroische Rettung. Ja. Und die ist eigentlich ausgeschlossen. Es ist impossible, alle 13 Kinder zu retten. Ne? Das ist schon einfach holy fucking shit, ne? Das ist schon einfach, kann ich einfach auch nur meine Mitsitzenden sagen, also krass, ne? Dass die einfach sagen, ja, egal, wir müssen das jetzt machen, ne? Wir tauchen da rein auch. Wir werden auf keinen Fall alle 13 Kinder retten können, aber wir müssen es trotzdem probieren.
Und übrigens,
egal der Konsequenzen.
Jeder Tauchgang ist ein extrem hohes Risiko aufs eigene Leben, auch, ja, ne, das auch noch dazu kommt. Wirklich jede Minute da für die Taucher. Und so viel sei natürlich vorweggegriffen, haben wir jetzt ja schon gesagt, die Kinder der Trainer, die werden da rausgeholt, aber es werden Leute in der Höhle.
Ja, also, genau. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, zwei Aspekte machen uns klar, wie krass das ist. Entschuldigung, das stimmt. Ich habe es ganz vergessen. Also die finden erst ja diese Arbeiter in dieser weiteren Kammer und tauchen die dann raus. Und tatsächlich am 5. Juli stirbt der 38-jährige Taucher Saman Kunan in dieser Höhle, als er eben versucht, Druckluftflaschen in die Höhle zu transportieren. Wird dann leblos aufgefunden, kann nicht wiederbelebt werden, ist halt an Sauerstoffmangel gestorben, ne? Ihm ist die Luft ausgegangen. Der war aus der Marineeinheit der Thai Navy Seals ausgeschieden, hat sich aber als freiwilliger Helfer gemeldet und da mitgemacht. Er war Triathlet und galt als erfahrener Taucher. Rest in Peace. Der ist quasi, ohne dass er da jemanden transportieren musste, ne? Einfach beim Flaschen, was heißt einfach, es ist, weil man einfach sieht, wie krass diese Bedingungen da sind, ist tatsächlich einer der freiwilligen Helfer gestorben. Und die Briten machen weiter und ja, jetzt spulen wir einfach vor, weil es ist, man kennt die Geschichte ja, wenn man den Zeitungsartikeln gefolgt ist, eher, aber es lohnt sich wirklich, schaut euch diese Doku an, weil das sind ja, da ist nichts nachgestellt, das ist das, was mir erst klar wurde beim Gucken der Doku, sondern weil das ja so eine krasse medial begleitete Rettungsaktion war, wurde da währenddessen gefilmt. Das heißt, wenn die da auftauchen in dieser Kammer, dann filmen die wirklich diese 13 Kinder und wie ruhig diese Kinder bleiben, weil der Trainer mit denen meditiert und solche Sachen. Also das ist wirklich...
Alleine der in dieser Höhle auszuharren, ohne Licht, auch ganz lange Zeit, ne, und natürlich in den Anfangsphasen
durchgedreht, ne? Die sind da wirklich völlig entspannt, lächeln, freuen sich und so. Auf jeglicher menschlichen Ebene ist diese Dokumentation vollkommen insane. Und das Verrückteste ist, dass denen einfach das Unglaubliche gelingt. Ne? Die tauchen nicht eins, nicht zwei, nicht drei und auch nicht 12, sondern alle 13 Personen aus dieser Höhle, alle 12 Kinder und den 25-jährigen Trainer raus. Alle 13. Ich rede jetzt schon wieder Gänsehaut. Und alle 13 überleben. Und wie krass, also teilweise, die geben das Kind dann ab nach dem Tauchgang, ne, und dann bricht der eine in dem Moment einfach in Tränen aus. Das muss so
krass sein. Man kann es nicht beschreiben. Und auch dann währenddessen einer der Taucher dann wirklich die Führungsleine dann kurzzeitig mal loslässt und dann, du weißt einfach nicht mehr, wo es oben, wo es unten, wo ist die Richtung, dann irgendwo aufgetaucht ist und dachte, okay, er ist vielleicht schon an der Stelle, war aber irgendwie ganz woanders. Also auch hier ganz dramatische Sachen, die sich dann doch zum Glück dann auflösen. Gut für denjenigen, aber also wirklich an jede Sekunde eine falsche Entscheidung, ein bisschen weniger Glück und das wäre so viel dramatischer ausgegangen.
Ein Großteil der Jungen konnte übrigens nicht mal schwimmen. Ne? Also nochmal zurück, um den Tauchen beizubringen. Die konnten nicht mal schwimmen. Einige von denen. Also es ist wirklich vollkommen insane und es ist eine menschliche, absolut menschliche Meisterleistung auf moralischer, sportlicher und so weiter Ebene, die wurden natürlich hinterher, ne, das sind eigentlich so scheue Leute, weil um ganz ehrlich zu sein, bist du auch ein ganz bestimmter Typ Mensch, wenn du
dich durch Schlamm im Dunkeln drücken willst, genau. Dann bist du nicht der mediale Typ,
Das sind nicht die kamerageilen Typen, ne, macht es mit noch sympathischer, das sind halt eigentlich so ein bisschen scheue Leute, ne, die halt gerne in dunkle Höhlen hineintauchen und das als ihr Hobby bezeichnen und die werden jetzt zu Helden und werden dann zu Recht natürlich auch mit dafür geehrt.
Übrigens kamerafreudige Leute, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Elon Musk hat von der Sache auch mitbekommen damals. Ne? Elon Musk, na, der jetzt mittlerweile Betreiber von Tesla und Doge in Amerika ja dafür auch gesorgt hat, dass da viel leider in die falsche Richtung ging. Jedenfalls Elon Musk, der Mann, der immer ja gerne die Welt retten möchte, mit auf den Mars schicken, der hat davon Wind bekommen und sagen wir mal so positiv betrachtet, wollte er auch hier wieder helfen und retten. Allerdings war er da wieder fernab von der Realität, denn er hat irgendwie seinen Wissenschaftlerteam aufgetragen, ein Mini-U-Boot zu bauen. Und auch wenn er vielleicht ein sehr, sehr kleines U-Boot hat bauen lassen, das war irgendwie 1,70 Meter lang oder so, ist er dann damit angereist mit seiner Truppe und wollte sich als den großen Held Retter aufspielen mit seinem Mini-U-Boot. Und der musste doch jetzt durchgelassen werden und er hat hier die Lösung. Und scheiterte dann letztendlich an einem der Tauchenden, die da gesagt haben, Alter, dein U-Boot, es ist zu starr. Es ist zwar klein, aber es würde nur 50 Meter in die Höhle reinkommen. Wir müssen uns verbiegen, wir müssen gefühlt Yoga unter Wasser machen. Und das konnte er auch ganz, ganz schlecht annehmen, gerade weil ihm dann vielleicht auch so ein bisschen unterstellt wurde, mit dieser physikalisch so absurden Idee eigentlich eher so einen medialen Stunt zu machen, dass er dann wohl sogar auch einen der Taucher sehr stark beschimpft hat. Ja, also das nochmal dazu. Tja, Elon Musk auch hier wieder full failure an der Stelle.
Ja, dann noch ein paar einfach Sachen zur Ergänzung. Es gibt noch eine weitere Doku, 13 Lost, The Untold Story of the Thai Cave Rescue, die quasi der anderen Doku und damit auch Netflix und den britischen Tauchern so ein bisschen eben da vorwirft, dass dann quasi andere heldische Namen und so weiter, so wie ich es verstehe, unterschlagen werden, dass dann natürlich noch andere wirklich auch in immensem Ausmaß an dieser Rettung beteiligt werden, was dann so ein bisschen untergeht, nämlich Ben Raymond, Maxim Polechaka, Ruen Krieg, Chang Wang Guen, Visevolod Korobov, Bruce Konese und so weiter. Also das ist natürlich, ja, da gibt es quasi Leute, die auch sagen, ja, das war noch mehr Team als, ne, aber trotzdem möchte ich das damit in keinster Weise die Leistung dieser Leute schmälern. Der Vollständigkeit aber sei leider auch gesagt, dass die Kinder waren ja auch in Quarantäne dann lange, weil man die größte Gefahr ist eben, dass irgendwelche Tropenviren sich in solchen Höhlen befinden. Bei den Kindern ist tatsächlich nichts passiert, aber einer der Soldaten, der an der Rettung beteiligt war, ist tatsächlich 1,5 Jahre später an einer Blutvergiftung, die er sich in diesem Höhlensystem zugezogen hat, gestorben. Und tragischerweise ist tatsächlich auch ein paar Jahre später, aber das hat nichts mit diesem Unglück zu tun, aber dass man einfach sieht, wie sehr manche Menschen vom Pech verfolgt sind, ist tatsächlich einer der Jungen einige Jahre später an einer Kopfverletzung, die er sich, glaube ich, beim Fußballtraining zugezogen hat, dann im Krankenhaus gestorben, im Alter von 17 Jahren. Das sollte es aber alles in keinster Weise schmälern. The Rescue ist eine absolut faszinierende Doku. Also die haben auch Free Solo gemacht, wie gesagt. Ich finde, das ist auch wieder so ein Real-Life-Thriller. Ja. Das finde ich schon geil.
Solltet ihr da über den Spielfilm stolpern, macht da einfach einen Bogen drumherum und guckt euch die Doku an.
Den habe ich nämlich zuerst gesehen, genau. Es gibt auch noch einen Spielfilm, gut, dass du das sagst. Den habe ich auch geguckt, den fand ich auch nur okay bis gut. Dafür, dass es so eine unglaubliche Geschichte ist. Ne? Da ist man, ja, also ja, diese The Rescue ist wirklich fantastisch.
Dann wollen wir mal den Bogen schlagen wieder zu etwas Erfreulicherem und auch wieder so einen kleinen...
Das war auch eigentlich erfreulich. Die wurden
gerettet. Ja, also erfreulich, dass die gerettet wurden, aber die ganze Thematik natürlich schon sehr unerfreulich und sehr dramatisch, aber du hast recht.
Die Doku bei Reuters Graphics, ne, mit auch vielen Originalfotos und so, die heißt Lucky 13.
Wir schwenken jetzt mal wieder zu einem, einem Herzensprojekt zu mir um, und zwar die Sofortbildfotografie. Und es gibt eine sehr tolle Doku, An Impossible Project aus 2020, kann man zum Beispiel bei Amazon Prime Video sich holen oder einfach mal gucken, ob es vielleicht noch irgendwo anders zu beziehen ist. Und da geht es letztendlich über analoge Techniken in unserer sehr digitalisierten Welt und primär halt auch über Sofortbild/Polaroid. Das ist ein ganz großer roter Faden, der da durch die Doku gezogen wird. Jens Meurer hat da Regie geführt und es wird als einer der Hauptprotagonisten der gute Florian Kaps, aka Doc, da begleitet. Ist ein Wiener Unternehmer, der im Jahr 2008 mitbekommt, dass Polaroid da schon jahrelang in der Abrüstung, wir wissen, Digitalkameras, Smartphone und Polaroid-Werke werden abgerissen schon seit Jahren. Es gab Zeiten, da waren sie die größten Chemieproduzenten, die größten Batteriehersteller, also auch umwelttechnisch muss man natürlich auch so ein paar Fragezeichen richten. Aber es gibt jetzt noch in Holland eines der letzten Werke, wo noch die Maschinen stehen, um Sofortbildfilme, Polaroids zu fertigen. Und diese Fabrik wirklich auf den letzten Millimetern, am nächsten Tag werden da die Bulldozer vorgefahren. Diese Fabrik wird jetzt abgekauft von Dock und es wird das Impossible Project, weil alle sagen, es ist nicht möglich. Sie dürfen die Polaroid-Rechte, die Namensrechte nicht mitnehmen, aber sie dürfen diese Maschinen verwenden. Und dann beginnt quasi eine ganz, ganz interessante Zeit dann ab 2008, denn sie wissen gar nicht mehr, wie man die Filme macht, weil die Originalchemie, die Originalsubstanzen, die gibt es nicht mehr. Die sind auch hochgradig umweltschädlich, so nicht mehr zu bekommen. All die anderen Zuliefererfirmen gibt es schon alle nicht mehr und sie müssen jetzt also den Sofortbild neu entwickeln. Und es ist eines der krassesten technologischen Sachen generell, ein Sofortbild in der chemischen Zusammenstellung, eines der komplexesten Dinge, die die Menschheit quasi je produziert hat. Und sie sind da jetzt gerade bei Null und die ersten Filme sind auch sehr abenteuerlich. Sie brauchen lange, bis sie sich entwickeln. Sie haben kurzzeitig eine Bildinformation, dann verblassen sie 1000 Fehler. Das wird so ein bisschen zu so einem Liebhaberding und das Schöne ist, warum ich da auch so invested bin, in Berlin startet dieses Projekt und es gibt auch einen Store und ich bin zu der Zeit, das ist glaube ich dann 2009, 2010 oder so, Mitglied in diesem Shop, habe da eine Mitgliedskarte, so ein kleines quasi Polaroid-Kärtchen, habe auch eine der ersten Filmchargen da benutzt und es war wirklich alles sehr, sehr abenteuerlich. Und das ist ein ganz interessanter Weg. Es führt denn dazu, dass Polaroid irgendwann Jahre später dann wieder einsteigt, weil dieses Impossible Project es schafft, den Film weiterzuentwickeln. Doc ist dann nicht mehr Teil der Firma, der wird dann so ein bisschen freigesetzt, aber andere kreative Köpfe. Es wird auch die erste neue Polaroid-Kamera entwickelt, damals gab es dann nur alte Kameras letztendlich, die man verwenden konnte. Und da kann ich mal an der Stelle sagen, wir müssen mal eine eigene Folge über Polaroid machen. Deswegen will ich da gar nicht zu sehr ins Detail gehen bei diesen Sachen. Aber neben dieser sofort.
Diesmal hast du zweimal die Glocke geschlagen.
Ja, das stimmt. Ich bin stolz auf dich. Gibt es natürlich trotzdem auch noch ein paar andere Ansätze. Also einfach generell die Liebe zur analogen Sache. Also zum Beispiel Moleskine, das ist ein Notizbuchhersteller, wird da mal ein bisschen beleuchtet. Auf dem ganzen Facebook-Gelände gibt es auch so einen analogen Druckraum, wo man Siebdruck macht und ähnliches. Und der gute Doc auch andere analoge Dinge sammelt, analoge Musik, Schallplatten, die quasi geschnitten werden, also jetzt nicht gepresst, sondern Originalaufnahmen direkt auf Schallplatte gekratzt werden, so ganze analoge Abende. Aber ein großer Hauptteil ist quasi die Geschichte von der Sofortbild-Sache, die wieder zurück ins Leben gerufen wurde, kurz vorm Aussterben. Und für alle, die da so ein Faible haben und auch mal ein bisschen, ja, ein klein bisschen Entschleunigung mal wieder und so, das Handgemachte lieben, das ist einfach eine volle Empfehlung. Genau, also gibt es natürlich auch viel Literatur über diese ganze Thematik, aber das ist ein cooler Einstieg und dann auch nochmal in so ein paar andere Bereiche reingeschaut. Also guck mal, ein Impossible Project. Ja, je digitaler die Welt, desto analoger die Träume.
Okay, die kenne ich nicht, klingt interessant. Ja, packe ich mir bestimmt auf meine Watchlist. Dann bin ich, glaube ich, schon bei meinem dritten gelandet.
Ja, ich würde es jetzt mal hier so weiterleiten. Ich bin gespannt.
Ja, mein drittes ist auch was aus Positives, was Fröhliches. Es ist eigentlich fast die witzigste Dokumentation, die ich gesehen habe, wobei es gleich auch darüber zu sprechen sein wird, ist denn das überhaupt eine Dokumentation? Ich möchte reden über Exit Through the Gift Shop. Banksy-Dokumentation. Ich habe immer Probleme mit dem Aussprechen. Künstler? Ich habe so Sachen, ne? Ich habe so bestimmte, wie manche Links-Rechts-Schwäche haben, kann ich den Namen.
Banksy
nicht aussprechen.
Ich habe das Banksy. Mit einem Bundesstaat in US, in Amerika, den kann ich zu 90% nicht aussprechen. Kannst du ja mal raten.
Minnesota.
Nee, es fängt auch mit M an, aber...
Michigan.
Ich kann es jetzt ja einmal zum Besten geben. Dann können auf jeden Fall meine Tochter und Frau die
Milwaukee. Freuen sich
auch. Nee, es ist Massachusetts. Also siehst du, also das...
Massachusetts. Ja, das kann ich auch nicht.
Ja, Massachusetts. Ja, auch ein Albtraum
für Lisbon.
Es ist schlimm. Messi. Das ist Massachusetts.
Gibt es da nicht auch irgendwie so, wie sagen die Locals da?
Keine Ahnung. Messi. Ja, man muss das mit so einem, südnordländischen Akzent. Genau. Also ja, der gute Banksy, es ist einer wahrscheinlich der bekanntesten Street-Art-Künstler. Werke werden für Millionen mitunter gehandelt. Und ja, coole Doku.
Und da fangen die Probleme ja schon an, denn Banksy ist ein Phantom. Obwohl oder gerade weil, ich zitiere hier übrigens kurz von der Alamode-Filmseite, obwohl oder gerade weil seine Kunstfassaden und Mauern auf der ganzen Welt ziert, weiß niemand, wer hinter dem gefeuerten Street-Art-Künstler eigentlich steckt. Bis sich ein verrückter Franzose und selbsternannter Dokumentarfilmer namens Thierry Guetta zum Ziel gesetzt hat, Banksy aufzuspüren. Was ihm durch gute Kontakte und ein bisschen Zufall sogar gelingt. Aber dann kommt alles anders als geplant. Banksy dreht den Spieß um und richtet die Kamera auf Guetta. Der wiederum startet nun selbst eine überraschende Karriere als Künstler. Weil wie soll man einen Film über ein Phantom machen? Also der Film fängt auch so an. Banksy wird interviewt und ist halt klassisch, ne, im Blur und so ominös und Stimme verzerrt, ne, wie man das halt so aus so alten Talkshows aus dem Nachmittagsfernsehen kennt. Und dann kommt aber halt der erste originelle Twist dieser vermeintlichen Dokumentation, dass die Kamera quasi, ne, als Banksy sagt, er sei gar nicht interessant. Viel interessanter hat er rausgefunden, sei der Typ, der die Doku macht, der Thierry Guetta. Und deswegen möchte er jetzt die Kamera bitte übernehmen und möchte etwas über den Thierry erfahren. Und so tun es wir dann auch im Film. Und Thierry ist wirklich ein ziemlich, ziemlich verrückter Typ, der halt einfach, der liebt Film, ne? Der hat immer eine Kamera dabei, immer. Der filmt einfach alles auf Tapes und der gerät halt irgendwann in diese Street-Art-Szene. Es ist eine hilarious, funny Doku. Also ging zumindest mir so. Ich habe es übrigens mit deiner Tochter zusammen geguckt, ne? Und Pia und ich haben uns da wirklich kaputt gelacht. Fanden das
ja, man sagt ja auch, dass es im Genre der Mockumentary angesiedelt ist.
Ja, genau. Darüber wird dann gleich noch zu sprechen sein. Genau, ich hatte schon angekündigt, es ist eigentlich wahrscheinlich, darüber wird diskutiert, aber es ist eigentlich gar keine Dokumentation. Ich bin da auch fest von überzeugt. Es ist eigentlich eine Mockumentary. Aber dazu gleich noch. Banksy selber sagt, ich wollte einen Film machen, der für Street Art das bewirkt, was Karate Kid für den Kampfsport bewirkt hat. Ne? Also ein Film, der jedes
Schulkind,
der jedes Schulkind dazu bewegen würde, eine Spraydose in die Hand zu nehmen und loszulegen. Aber wie sich herausstellt, haben wir einen Film gemacht, der für Street Art so viel getan hat wie der weiße Hai für den Wassersport. Das finde ich auch schon so eine geile Schwarze. Ne?
Mir geht's kurz eingeschoben, hast du schon mal an der Wand gemalt mit der Dose oder am Zug?
Ich war eher auch der Thierry Guetta. Ich hatte quasi Freunde, die da Sprayer waren und fand auch eher immer das Nacht- und Nebelige reizvoll daran und war da gerne dabei. Ne? Also ganz wenige Male jetzt, aber irgendwo Stuttgarter Nordbahnhof oder ja, weißt du, stillgelegte Gleise. Aber ich war tatsächlich zu der Zeit nie der die Spraydose gesprüht hat. Ich hatte da immer eine Faszination und Freunde, ne, über, keine Ahnung, irgendwie ist das alles miteinander verwurstelt, ne, Hip-Hop, Skate-Szene, Sprayer-Szene und so. Da gab es natürlich Überschneidungen. Aber ich war tatsächlich in der Zeit, war ich noch nicht der Künstler. Ich habe immer getextet, aber ich kam jetzt nicht mehr auf die Idee, Zitat an der Wand zu sprühen. Oder
ich habe es dann auch kunstvoll nicht so gehabt, aber ein oder andere Mal die Dose dann auch angesetzt, sowohl an Zug als auch Wand, aber auch später dann mit Stencil, Klamotten und Sachen. Also hier Techniken, die ja unterschiedliche Techniken mittlerweile, ne? Also Cutouts kleben und. Also Street Art ist ja noch mehr als jetzt rein Graffiti. Ja, spannendes Thema. Aber ja, zurück zur Doku.
Auf der Seite bei Alamode-Film heißt es dann unten noch eine wahre, dann kommt auch so eine Klammer, Fragezeichen, eine wahre Geschichte über Kleinkriminalität, Freundschaft und Inkompetenz. Und das ist einfach, es ist wirklich super lustig. Ne? Also dann dieser angebliche Thierry Guetta, der Kameramann der Banksy-Doku, der ja jetzt selbst zum Protagonisten seiner eigenen Doku wird, der gerät halt in die Street-Art-Szene und filmt dann halt, begleitet halt alle Street-Art-Künstler die ganze Zeit, ne? Und er beschließt dann irgendwann, weil er hat halt diesen Kamera-Fetisch, der kann nicht ohne Kamera, er muss immer alles filmen und er gerät jetzt in die Street-Art-Szene und er will halt auch irgendwas mit seinem Leben anfangen, wenn man so will, und beschließt jetzt halt, dann könnte er eine Street-Art-Doku machen, ne? Wenn er jetzt eh schon die ganze Zeit mit Street-Art-Künstlern abhängt und ja eh immer alles filmt. Warum nicht eine Street-Art-Doku machen?
Liegt nah.
Und dann tut er halt ewig, monatelang da die Leute begleiten und filmen. Und irgendwann ist natürlich klar, er kann keine Street-Art-Doku machen ohne den König der Street-Art-Künstler. Ne? Und so kommt er dann quasi überhaupt dazu, Banksy zu suchen und erstmal nicht zu finden. Und dann durch einen Zufall, ne, geraten die dann doch aneinander und dann wird er tatsächlich auch der Kameramann für das Phantom. Ne? Und die werden tatsächlich, die fangen an, sich zu vertrauen, werden Freunde. Ne? Das Team von Banksy ist auch erstmal schwer irritiert, dass der jetzt hier diesen Thierry Guetta anschleppt. Aber ja, irgendwie haben sich da zwei gefunden und die ziehen jetzt immer zusammen los. Und er filmt halt alles jetzt, was Banksy macht. Und eines Tages ist es einer der witzigsten Momente in der Doku oder Mockumentary, wo dann der Thierry Guetta irgendwann fragt halt, also weil noch nie hat jemand was von dieser Doku gesehen. Da ist halt nur der Thierry Guetta, der einfach seit
der
Monaten gefühlt, weiß nicht, vielleicht auch seit Jahren, das weiß ich gar nicht genau, einfach gefühlt ewig diese Leute begleitet und Gigatonnen an Material gedreht hat, aber da ist gar keine Doku, ne? Und dann siehst du halt auch mal so diese Unmengen an Material, die der da angesammelt hat.
Für all diejenigen, die und, so Videoschnitt machen, es ist eine Farce, wenn man dann monatelanges Material ungesichtet, unvorbereitet irgendwie verarbeiten soll.
Und dann sagt der Thierry Guetta auch an irgendeiner Stelle in dem Film, für ihn ist es halt, ne, also er hat Spaß daran, was zu filmen, aber er hat sich auch niemals so ein Band danach wieder angeguckt. Also ja. Das ist wirklich so, dass
hat er hat funktioniert? Einfach, ist das gut belichtet? Ist da überhaupt Ton drauf? Whatever.
War die Kamera überhaupt an? Na, weil der immer weiter filmt. Der filmt auch seine Familie beim Essen, der filmt an Weihnachten, aber die Kinder beim Geschenk, der filmt immer. Ne? Und deswegen hat er auch gar keine Zeit, einen Film zu schneiden oder Sachen anzugucken. Der filmt und filmt und filmt, der ist besessen vom Film und dem seine Wohnung ist voll mit Kartons, mit ungesichteten Tapes, jetzt halt einfach auch Kartons voller Street-Art-Tapes. Ne? Und dann sagt halt Banksy irgendwann, ja, das muss, also da muss das Material, muss jetzt einen Film draus schneiden. Und dann, jetzt kommt der witzigste Moment, dann gibt halt quasi der Thierry Guetta dann seine Doku ab. Aber erstmal nur intern. Also der tut dann das Material sichten und schneiden und gibt es dem Banksy. Und dann siehst du quasi nicht den ganzen Film. Klar, die ganze Doku geht nur 86 Minuten. Wir gucken jetzt keine Doku in der Doku, sondern wir schauen dann halt so, keine Ahnung, 2 Minuten aus diesem angeblichen Film von Jerry Guetta. Und das ist wirklich vollkommen irre. Ist, also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist allein schon Kunst. Ne? Das ist einfach eine Aneinanderreihung von Bildern in einer Geschwindigkeit, ohne Sinn und Verstand, ohne Handlung, ohne, ne? Das geht in einem, also du denkst, du guckst einen Trailer auf Acid und es hört einfach nicht auf. Ne? Und das Gefühl wird vermittelt, dass so diese ganze Dokumentation in diesem unerträglichen, das erschlägt dich einfach. Ne? Und dann wird wieder zurück auf Banksy geschnitten und er sagt dann, an at this point, I realized, dass Thierry ist gar kein Filmemacher.
No, he is only
cameraman. Ein Freak. Und das ist wirklich super, super lustig. Und dann überklingt sich quasi so die Erzählung. Banksy erst auch, gib mir jetzt alles, was du da gefilmt hast all die Jahre. Und ich übernehme jetzt mal hier einen Chart. Ich mache jetzt die Regie. Du kannst es ja alles gar nicht. Du bist einfach nur ein Freak. Aber ich habe dich wahnsinnig gern. Und dann übernimmt quasi an dem Punkt Banksy diese Dokumentation. Und jetzt transformiert er aber Thierry Guetta zu einem Künstler. Ich kann gar nicht aufhören zu lachen. Ich finde es alles so super lustig. Der Thierry Guetta wird jetzt der wählt jetzt das Pseudonym Mr. Brainwash und fängt an, im ganz großen Stil Kunst zu produzieren. Und das wird jetzt wiederum von Banksy unterstützt und dokumentiert. Und wir machen dann auch eine Ausstellung mit diesem Mr. Brainwash. Das ist ein bisschen wie Fire Festival, nur dass hier es halt tatsächlich Scheiße zu Gold gemacht wird. Ne? Also weil der Mr. Brainwash ist, ach, ich weiß auch nicht, ne? Ist der jetzt Künstler? Eigentlich kopiert er nur Stil von Banksy, ne? Und weil er ist ja, also die Frage ist ja auch, und jetzt sollten wir mal anfangen, darüber zu reden, was ist denn hier überhaupt Dokumentation und was ist hier Mockumentary? Und es ist eigentlich eine Mockumentary, nämlich er tut nur so, als sei eine Dokumentation. Es ist eigentlich eine Mockumentary. Das sagen zumindest ein Großteil der Filmkritiker und Leute, die den Film gesehen haben. Banksy selber und Jerry Getter, die sagen das bis heute, widersprechen da vehement. Die sagen, am Anfang hätten sie es witzig gefunden, dass die Leute das als Mockumentary wahrnehmen, aber sie verstehen überhaupt nicht, ne, das ist genau, natürlich so ist alles serious. Ne? Und dass man hier jetzt den Jerry Getter als ernstzunehmenden Künstler und so, ne, das ist einfach so weird alles. Das ist eine Mockumentary, aber alles so oder doch nicht, Augenzwinker. Und du weißt halt echt nicht, ne, es gibt halt Theorien, die sagen, alles, was wir über Jerry Getter und seine Besessenheit von Bildern erfahren, ist eigentlich Banksy. Also, dass wir die Dinge über Jerry Getter Persönlichkeit erfahren, dass uns das, was über Banksy erzählt, aber niemand weiß es, ne? Ist jetzt Jerry Getter eine vollkommen fiktive Figur oder ist es wirklich dieser Kameramann? Hat der wirklich diesen Fable? Hat der diese Kunst nur für die Doku? Das ist alles so verrückt. Aber Mr. Brainwash, googles, ne? Du kannst jetzt hier auch Mr. Brainwash googeln. Mr. Brainwash kann ich jetzt googeln. Da kann ich Bilder von das ist, wenn ich schon das Bild angucke. Das wirkt für mich wie ein riesiger, super lustiger Hoax, der sich halt über Kommerz und Kunst lustig macht. Google mal Mr. Brainwash und dieses Bild von Jerry Getter, wie er da mit so einem schwarzen Hut, Sonnenbrille, so einem Hipsterbart,
schön,
Lederjacke.
So im Hintergrund so Pollock-mäßig Farbe gespritzt.
Das ist Mr. Brainwash bis heute und der stellt aus, ne? Es gibt ein Mr. Brainwash Art Museum in Beverly Hills. Der hat dann halt erst so, ne, so wie so Pop-Up-Store, hat er so Pop-Up-Ausstellungen gemacht, ne, die dann halt gerade in dieser Hipster, also quasi die Street Art jetzt, die kurzzeitig, wie stellt man Street Art aus? Street Art ist vergänglich, das ist ja das Besondere an Street Art. Und dass die dann eben in so Pop-Up-Ausstellungen und da wird dann auch Mr. Brainwash als Künstler gefeiert, ne? Und die Leute kaufen dann auch natürlich für viel Geld seine Bilder. Jetzt nicht für so viel Geld wie einen echten Banksy. Aber klar, ist Banksy berühmter als Mr. Brainwash, aber irgendwie ist Mr. Brainwash auch ein Künstler. Oder es gibt ihn vielleicht auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Vielleicht ist das alles nur eine fiktive Figur. Und das alles zusammen, ne? Weil man das überhaupt nicht voneinander trennen kann und weil das insgesamt aber wahnsinnig viel über den Kunstmarkt, über Kommerz, über Kunst und über Street Art. Ich hatte davor wirklich wenig, also wirklich so am Rande halt Zugang und Verständnis, ne? Also was ist die Bedeutung, warum macht man Street Art? Und das hat diese Doku bei mir voll geschafft. Also bei mir hat es mit Karate Kid geschafft. Ich verstehe jetzt total, warum es Street Art gibt, was Street Art soll, was Street Art will, was Street Art nicht will und finde, wie macht man eine Dokumentation über jemanden, der ein Phantom ist und nichts über sich preisgeben will? Und da ist Exit Through the Gift Shop, ist mir vollkommen egal, was daran wahr und falsch ist. Es ist ein Meisterwerk es gibt noch ein Indiz, nämlich Banksy ist ganz großer Fan von dem F wie Fake, dem F wie Fälschung, natürlich auf Englisch den Orson Welles Klassiker, der sich auf ironische Weise mit dem Thema Kunst, Fälschung, Urheberschaft und Authentizität auseinandersetzt. Das ist eine Mockumentary aus dem Jahr 1973, geht 88 Minuten, wie gesagt von Orson Welles, F for Fake, F wie Fälschung. Damit hat quasi Welles diese neue Art von Film erfunden. Also das ist die erste Mockumentary, also die erste Dokumentation, die eigentlich eine Mockumentary ist, weil es aber in der Dokumentation ja auch schon darum geht, ne? F wie Fälschung. Und da von dieser Dokumentation und dem Ganzen drumherum ist Banksy nachweisbar großer Fan, hat das wohl oft geguckt, sich viel damit beschäftigt. Und das, also ich bin da ganz klar auf Seite der Mockumentary. Ne? Es ist zu hilarious. Es ist, also ein Kritiker argumentiert aber genau deswegen. Er sagt, weil die Geschichte so irre ist, muss sie echt sein. Also
kann sie eigentlich nur aus dem Leben kommen. Genau. So wie wir davor jetzt schon gesehen haben. Niemand hätte gedacht, dass 13 Leute sediert aus der Höhle rausgetaucht werden können. Hätte auch jemand gedacht, wenn du das als Skript schreibst, mein Gott, Alter, was ist los mit euch? Ne? Aber
also bei mir hat es wirklich erstens dafür gesorgt, dass ich, und das ist selten in Dokus so, wirklich fast 90 Minuten durchgelacht habe und währenddessen irgendwie auch keine Ahnung, trotzdem was über Kunst und Street Art und Banksy und wer Banksy ist, ohne zu erfahren, wer er ist, trotzdem was mitgekriegt haben. Und das finde ich alleine ist einfach
total
eine geile Leistung.
Verrückte andere Welt. Für diejenigen, die vielleicht jetzt mit Banksys Werken nicht so richtig was anfangen können, ist quasi Schablone gesprüht. Ganz klassisch sind solche Ratten. Er ist aus London, ist mittlerweile auch weltweit unterwegs. Aber eines der großen Sachen ist zum Beispiel auch das Ballonmädchen. Also auch hier wieder Schablone, ein Mädchen in Schwarz, wo so ein roter Herzluftballon quasi losgelassen wird, der so nach oben steigt. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, so Anfang 2000er, wurde dann, die Sachen werden ja an der Wand gesprüht. Ne? Der macht ja jetzt nicht Kunstdrucke, also am Anfang, sondern Street Art genau auf der Straße, an der Straße, an der Wand. Da ist dann irgendwann mal dieses Ballongirl aus der Hauswand eines Geschäftslokals quasi herausgetrennt worden, um das dann für, ich glaube, damalige 560.000 Euro das dann zu versteigern, zu vermarkten. Und das ist ja immer auch so ein wirklicher Wahn. Wie setzt sich so ein Kunst, so ein Wert zusammen? Da werden ja Tausende, Hunderttausende, Millionen Euro, Dollar ausgegeben für Kunstwerke. Das ist nochmal so ein ganz eigenes Ding auch für sich.
Ich finde es eine wahnsinnig spannende Figur, Banksy, und alles, was er tut, ne, wie, da hat wirklich Street Art ja zum, also ne, ein ganz neues Level und da erhoben. Ich persönlich tatsächlich bin auch Anhänger von einer Theorie, die nichts mit der Dokumentation zu tun hat, die da gar nicht gestreift wird, die aber Banksy angeht. Und zwar bin ich tatsächlich Anhänger der Theorie, dass Banksy Robert the Nacha ist, Mitglied von Massive Attack. Da bin ich nicht alleine. Die Theorie basiert darauf, dass beide aus Bristol kommen, dass the Nacha in seiner Kindheit auch ganz stark mit Graffiti und Street Art in Bezug gekommen ist und damit zu tun hat, und dass es eine Häufung, oder es gibt schon ein paar Parallelen zwischen Massive Tourdaten, Attack, Auftritten von Massive Attack und dem Erscheinen von Banksy Artwork dann in den Städten, in denen Massive Attack gespielt hat. Es gibt andere valide Theorien, aber das ist eine, die mir besonders gut gefällt. Ja, also könnte sein, dass er, aber weiß ich nicht, gerne auch, gibt's da aktuellere Dokumentationen, die das revealed haben?
Weiß ich gerade auch nicht, aber es ist auf jeden Fall immer wieder ein Blick wert, da mal in die Street-Art-Szene und natürlich auch Banksy sich anzuschauen. Gibt es auch immer mal wieder großartige Ausstellungen, multivisuelle Ausstellungen auch hier in Berlin und auch in Deutschland. Also wenn ihr da mal drüber stolpert und vielleicht auch noch gar nicht so richtig Zugang habt zu dieser Kunstform, lasst euch da mal ja ein bisschen inspirieren und mitnehmen und auch gerne mit dieser wirklich diesem großartigen Film dazu.
Ja, es gibt natürlich andere Theorien. Ne? Der Gorilla-Co-Creator Jamie Hewlett wird da manmal genannt, der auch Tanker ja geschaffen hat zum Beispiel. Musik. Und auch, na, wie gesagt, Robert Del Nacha. Es gibt so ein paar Theorien. Ne? Und immer wieder hier auch Rolling Stone, Banksy's Identity finally revealed in Lost BBC Interview. Also es ist immer mal wieder, ne? Es ist 2 Jahre alt, der Artikel. Gibt's halt, ne? Jawohl. Und hier. Also es ist auch gerade dieses Phantom-Ding. Es hat wahrscheinlich das Ganze schon nochmal beflügelt, das ganze Mysterium.
Ja, auf jeden Fall. Und so gefühlt ist es auch gar nicht so oft, dass man dann doch die Identität nicht so richtig, wirklich nicht kennt. So, ne? Also ich meine so Rapper wie dann irgendwie mit Maske, damals Sido oder auch Crow oder so, da findet man dann doch immer irgendwie doch mal einen ein Bild so mit genau, so Sachen.
Alle wissen, wer Crow ist, alle wissen, wer Sido ist, natürlich irgendwann auch, da gibt es auch andere Gründe, warum die Maske natürlich getragen wird. Ich finde es auch faszinierend, dieses Spiel mit dem Phantom, ne, und irgendwie kennt jeder, hat schon, behaupte ich, unbewusst Banksy-Motive gesehen, wahrgenommen, ne, schaut euch die mal an, das ist so ein bestimmter Style, den werdet ihr bestimmt sagen. Es gibt bestimmt auch viele Street-Art-Künstler, die ihn natürlich kopieren auch, ne, das ist ja auch irgendwie, Street-Art verselbstständigt sich ja auch, ist wirklich ein anderer Zugang zu Kunst und es ist wirklich wahnsinnig interessant. Jetzt habe ich sehr viel gequatscht und hoffen wir, dass Alex seinen dritten noch schafft.
Ja, 22 Minuten. Alles total fein. Ich denke, das kommt hier alles gut in den Zeitraum. Denn die letzte Doku, die ich heute für euch habe, ist auch eine der neueren Dokus. Und vielleicht hat die sich dadurch auch in diese Liste so ein bisschen eingeschlichen. Ist mal die Frage, wie die vielleicht so ein bisschen altert. Aber aktuell immer wieder sehr interessant für mich. Beschäftige mich natürlich auch schon seit einiger Zeit immer wieder mit so Thematiken dazu. Und zwar ist es eine Serie 2024 auf Netflix rausgekommen, also wirklich recht aktuell. Und die heißt Buy Now, The Shopping Conspiracy. Und hier geht es jetzt mal darum, aufzudecken, wie ist denn eigentlich unser Konsumverhalten? Was passiert denn da? Was wollen denn die ganzen Unternehmen, Gigantokonzerne uns immer gefühlt einreden, was wir irgendwie brauchen und oder vielleicht nicht brauchen von den anderen, aber von ihnen und. Und was ich halt bei der Doku ganz schön visuell umgesetzt finde, da sind jetzt, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, sage ich mal, wie Leute sich Sachen beschaffen, gibt es da jetzt nicht so große neue Infos. Es werden halt mehrere Leute da so interviewt, Leute, die bei Amazon lange und hohe Positionen hatten, bei Adidas und, die aber dann mittlerweile festgestellt haben, sie haben eigentlich dazu beigetragen, dass die Erde zu einem schlechteren Ort zu machen, weil das große Thema ist ja immer, es werden zu viele Sachen produziert, zu viele Sachen gekauft, die man eigentlich gar nicht alle benutzen kann und sie dann ja auch wieder zum Müll werden. Und das ist die große Problematik. Der Müll, der verschwindet nicht einfach so, wenn wir Müll in unsere Mülltonne schmeißen. Es gibt nicht den magischen Ort, der weg heißt und wirklich weg ist, sondern dieser Müll wird irgendwo an einer Stelle auf der Erde wieder auftauchen. Und was ich hier interessant finde, ist, wie das Ganze visualisiert wurde. So und so viel Millionen Kleidungsstücke werden die Sekunde produziert. So und so viel Hunderttausende Tablets und Smartphones werden produziert. Und die ploppen dann alle so Computer, vielleicht sogar künstliche Intelligenz, generierte Bilder, die strömen so durch Gassen. Und wenn man so sieht, wie das wie so eine Lawine aus Fenstern, aus Sachen quillt, macht es das einfach nochmal so viel greifbarer. Wir haben ja hier in Deutschland das große Glück, dass wir mehr oder weniger unseren gesamten Müll, den kleinsten Teil, der wird übrigens recycelt, der wird sonst irgendwo anders, keine Ahnung, Indien, Thailand, da gibt es natürlich diese Bilder, wo ganze Inseln, ganze Küstenregionen, ganze Bereiche einfach nur aus Müllbergen bestehen, die dann verbrannt werden, giftige Gase, giftige Schwermetalle.
Oder Retouren.
Ja, Dinge, die letztendlich vielleicht neu sind, dann aber zerstört werden von Amazon, weil es einfach viel mehr Geld kostet, als die irgendwie zurückzuschicken oder anders zu betreuen. Ne? Auch ein Teil dieser Doku, sehr interessant, dass es mittlerweile Movements gibt, die sagen, wir wollen wieder Sachen auch reparieren und dass die Hersteller auch Dinge herstellen, die man reparieren kann. Also ganz schlimm so iPods oder so In-Ear-Sachen. Das ist alles zusammengeklebt, der Akku ist da drin. Wenn die nach einem Jahr irgendwie 2 Jahren nicht mehr gehen, dann schmeißt du theoretisch immer eine Batterie weg und all diese Sachen. Also eigentlich geht es viel darum, dass die Leute auch ein Bewusstsein haben, was passiert mit dem Produkt, wenn es nicht mehr benutzt wird.
Ja, nicht ohne Grund ist in der fiktiven Dystopie Quality Land das Reparieren verboten, damit die Leute schön immer neu kaufen.
Ja, und so gibt es hier wirklich ganz viele Hersteller, die Sachen mittlerweile einkleben machen, die Schrauben ändern, damit es nicht mehr einfach ist, die aber auch zum Beispiel die Infos gar nicht mehr rausgeben. Und da gab es schon auch mehrere Klagen jetzt, dass dann so Manuals rausgemacht, dass man übrigens auch Dinge reparieren kann, ohne dass die Garantie erlischt und. Die Doku ist sicherlich auch so ein bisschen vielleicht kontrovers, weil sie hat wirklich so ein Flair von so künstlicher Intelligenz. Es wirkt fast so, als wenn man ich eingeben würde in so eine ChatGPT-Sache, so mache eine Doku und dann mit so Grafik- und Videotools, hat es auch oft so diese Anmutung. Aber das finde ich auch gerade irgendwie so interessant, so dieses Ambivalente, theoretisch auch so ein bisschen Teil des Problems, die Sache irgendwie darstellt. Dann wieder gepaart natürlich mit den Testimonials, den Leuten, die dann wirklich realisieren, was sie für Scheiße jahrelang betrieben haben und sich keinen Kopf drüber machen. Und das wiederum dann natürlich zurückzuführen auf einen selbst, das ist ja dann die größte Form zu realisieren, wie ist dann der eigene Konsum? Und da sind wir sicherlich alle noch weit entfernt, gut oder schlechter unterwegs zu sein, je nachdem, aber auch einfach manchmal ein bisschen mehr Bewusstsein zu entwickeln, ist, glaube ich, das, selbst wenn es nur minimal ist, ein paar Sachen doch nochmal zu hinterfragen. Braucht es jetzt genau dieses neue Smartphone? Kann da vielleicht doch nochmal was ausgetauscht werden? Brauche ich jetzt die 8. Adidas-Jacke? Reicht nicht vielleicht auch eine? Na, Fast Fashion, all diese Sachen. Es ist wirklich krass, wie viele Dinge produziert werden, ne? Das achte Auto in der Einfahrt und so. Und
ich sehe mich zwischen den Zeilen da durchaus wieder. Leider.
Ja. Es ist nicht einfach. Du wirst die ganze Zeit, es ist ein System geschaffen worden, was uns die ganze Zeit einredet. Wir verpassen das, wir brauchen das, das ist cool, das muss sein, damit fühlt man sich noch besser und das über Jahrzehnte.
Ja klar, wir tun ja mitunter selbst noch die Schwein vom Karren hertreiben, wie sagt man, ne? Also wir sprechen zum Teil auch mit Begeisterung, ne, über Produkte. Aber ich glaube, ich würde da auch noch unterscheiden und denke eben, ne, für Filme, Bücher, Spiele und Kunst und Museen und so, da kann man sich begeistern und da kann man auch gar nicht in meiner Wahrnehmung, ja, wenn's die Haushaltskasse hergibt, genug konsumieren. Das ist quasi gut. Kunst, Unterhaltung, Konzerte und all diese Dinge, da sein Geld rauszupulvern. Aber Alex hat vollkommen recht. In vielen anderen Dingen muss ich da mit dem Auto hinfahren, muss ich diese Schuhe, diese Jacke kaufen, muss ich jetzt mein Smartphone schon ersetzen, muss ich mir einen neuen Fernseher kaufen, muss ich mehr Fleisch kaufen, als ich esse. Es gibt viele Dinge, wo man einfach, ne, wo wirklich, wenn jeder das anders handhaben würde, wäre schon wahnsinnig getan. Es gibt ja diesen Spruch, ne, wenn alle leben würden wie ein Amerikaner, wie ein US-Amerikaner, bräuchten wir 4 bis 5 Planeten. Also das umgerechnet, was quasi ein durchschnittlicher US-Amerikaner an Ressourcen verschlingt in seinem Leben. Wenn man das hochrechnet auf die Bevölkerung, die ganze Welt, dann brauchen wir 4 bis 5 Mal die Erde. Das bedeutet, wir müssen irgendwo uns in einer Mitte einpegeln. Das heißt nicht, dass wir alle in Verzicht und so leben müssen, ne? Und nichts haben dürfen. Das ist ein vollkommener Trugschluss. Aber man muss sich wirklich auch bewusst machen, dass dieses Übermaß an Konsum, so, wenn alle so leben würden, dann wäre das Death End.
Ja.
Das bedeutet, es muss sich was ändern. Und
wir sind jetzt halt schon an einem Punkt, wo halt wirklich zu viel jetzt schon produziert wird, was wir halt einfach nicht verwenden und halt in anderen Ländern sich auftürmt, wirklich zu stapeln. Es sind ja dann oft Kunststoffsachen, irgendwelche Fasern in den Dingen, die auch einfach über Millionen Jahren, die werden zwar alle kleiner, aber die dann mittlerweile überall in der Luft, in den Meeren und in den Lebewesen, auch in uns dann wiederzufinden, das kleinste Kunststoffpartikel, die wir alle dann schon aufgenommen haben.
Oder und, selbst wenn ihr natürlich, ne, ist euer gutes Recht, jeder kann sein Geld, ja klar, wenn ihr 20 Sonnenbrillen gerne habt, ich verstehe das, ehrlich, aber zum Beispiel ist auch so durch dieses Massenkonsum, Internetkonsum noch andere Sachen dann eben, dass die Leute, ne, sie wollen eigentlich 2 Sonnenbrillen kaufen, bestellen sich aber 30 und schicken dann alle anderen wieder zurück. Und das machen sie auch mit Hosen und mit Jacken und mit Mützen und mit Pullovern. Und Leute, bitte, ich weiß, dass man natürlich im Internet gerade Klamotten kaufen, dass die auch mal nicht passen können. Das ist mir vollkommen klar. Aber es ist wirklich auch so ein, bei einigen Leuten einfach gehört mit dazu, ne? Man bestellt 20 Mal mehr, als man haben will und macht dann quasi die Modenschau zu Hause und schickt alles andere wieder zurück und teilweise kippt Amazon das Zeug einfach auf die Müllhalde. Ne? Das ändert sich jetzt auch gerade ein bisschen, dann kann man da auch Gebrauchtsachen kaufen oder wenn du zu Ikea fährst, dann gibt's da jetzt auch einen Gebrauchtmarkt, wo dann Leute die Möbel löschen in der Ecke drin, ne? Und dann kannst du da das Möbel mit der Ecke halt kaufen und es ist günstiger. Also da findet schon zum Glück ein Umdenken statt, aber es ist sehr langsam und ich kenne auch in meinem Umfeld immer noch Menschen, die genau sowas tun, ne? Die denken, ja, ich kann doch jetzt 30 Hosen bestellen und dann eine davon behalten. Ne, tut es bitte auch nicht. Und es gibt schon viele Dinge, wo es auch ohne, dass man da wirklich drunter leidet, man Dinge anders machen kann. Ne?
Ja, ja, ja.
Genau.
Also hier, Buy Now, The Shopping Conspiracy, da gibt es sicherlich auch noch viele andere Dokus um diese Themen und Sachen, aber gerade weil die jetzt ein bisschen aktuell sich hier so reingespült hatte und jetzt diese Folge dran stand und ich dieses Visuelle, einfach dieses Erlebbare nochmal ganz interessant finde, was ist das wirklich für eine Masse, weil wir jetzt hier in Deutschland halt wirklich das Glück haben, dass wir das nicht sehen, wenn das hier bei uns in die Mülltonne kommt, dann war das meistens das letzte Mal, dass wir das gesehen haben, aber auch wenn wir irgendwie Kleider in die Altkleidersammlung oder bei H&M oder whatever abgeben, da ist nicht das Ende, das löst sich dich dann magisch in Wohlgefallen auf, sondern das kommt dann irgendwo hin, wird wie gesagt verbrannt unter unmöglichen menschlichen Bedingungen, wird es dann irgendwie klein gehackt und irgendwie zerdröselt und da bezahlen ganz, ganz viele Menschen einen ganz hohen Preis und das ist ja auch nicht mehr so, so Verschmutzung, Pollution macht auch nicht an Ländergrenzen halt, also wir schaden uns da wie so oft leider nur selber, also versucht mal da zu gucken, welchen Umgang ihr damit findet.
Ich hatte kurz noch im Ohr, dass du gesagt hast, es kommt was Positives, aber das war noch die Polaroid-Doku.
Ja, das war die Polaroid-Doku, ja. Und genau, es ist ja auch hier so ein Thema, ne, was ich auch sagte bei der Polaroid-Doku, jahrelang war jeder alte Polaroid-Film, hatte eine Batterie in diesem Film. Da waren 10 Fotos, die klassischen Weißrand-Polaroid-Filmer. Man hat 10 Fotos gemacht und danach hat man einen Kunststoffrahmen mit einer Kontaktplatte und einer Batterie weggeworfen.
Ja klar, also in jedem Gameboy-Modul, in dem du das Spiel speichern kannst, ohne ein Passwort auf einen Zettel zu notieren, ist natürlich auch eine Batterie. Ja. Batterien sind in sehr vielen Dingen.
Und solche Sachen wären dann halt problematisch, wenn der Müll so viel Überhand gibt und deswegen auch eine große Forderung immer wieder, auch die produzieren. Ne? Oft ist das im Prozess, wenn etwas hergestellt wird, schon sehr vielleicht umweltneutral und ganz viele Gesetze und. Aber wenn dann dieses Produkt raus ist aus der Firma, dann interessiert es die Firma auch nicht mehr. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage. Wir müssen uns alle auch mehr im Kopf machen. Was ist denn eigentlich, wenn dieses Produkt nicht mehr benutzt wird? Kann man damit irgendwie noch was gut machen? Kann man es, wie gesagt, reparieren und. Auch schon im Designprozess ganz oft wird nicht darüber nachgedacht. Was ist denn eigentlich, wenn das Ding kaputt ist oder nicht mehr benutzt wird? Aber es sind ganz, ganz wichtige Sachen.
Da gibt es ja, da gibt es auch eine Menge Geschichten dazu. Ne? Das greift ja deine Doku auch auf. Ich glaube, da gibt es auch noch eine andere zu, ne? Dieses Haltbarkeitsdatum von Produkten und dass dieses Gefühl, wie oft technische Geräte halbes Jahr nach Garantie kaputt gehen, vielleicht in manchen Fällen doch kein Zufall
ist. Ja, ja, auf jeden Fall.
Verschwörung. Und da gibt es gruselige Erkenntnisse bei Glühbirnen. Ne? Es gibt irgendwo diese eine Glühbirne, die seit 100 Jahren oder seit 80 Jahren brennt.
Ja, ne? Wir können sowas herstellen als Menschheit, aber wir wollen es
nicht. Noch aus dieser ersten Wave ist, wo man quasi auf Haltbarkeit Glühbirnen gebaut hat, bis die gemerkt haben, wenn wir haltbare Glühbirnen kaufen, dann gibt es bald keinen Markt mehr. Also müssen wir das ändern und Glühbirnen verkaufen, die kaputt gehen. Da auch in Geschichten aus der Geschichte gibt es dazu eine Folge mit Glühbirnen. Also das ist ein großes Themengebiet, wo wir uns bestimmt auch nochmal wieder zu melden werden. Ich sehe schon, viele dieser Dokus hätten ganze Folgen.
Auf jeden Fall. Aber da sind wir ja auch bekannt und lassen uns auch immer selber nicht lumpen, dann doch immer die großen Sachen aufzumachen. Ich würde aber trotzdem sagen, wir kommen jetzt zum Schluss. Es war mir wieder ein Fest, Grun, mit dir hier über so tolle Sachen zu reden. Ich hoffe, wir haben euch da auch ein bisschen inspirieren können. Vielleicht die eine oder andere Sache, die ihr noch nicht kennt, wo ihr gerne mal reinschauen könnt. Schreibt uns auf jeden Fall auch, was eure Lieblingsdokus sind. Ne? Sowas wie halt hier Moore und so Sachen, ja auch so krasse Klassiker. Wie gesagt, gibt vielleicht auch den nächsten Teil, zweiten Teil. Aber ja, was sind denn eure Dokus oder Sachen, die ihr da cool findet? Könnt uns da wieder kontaktieren über Instagram, Ende Geek, Alles Geek und natürlich die üblich verdächtigen Kanäle beim Kron, über die BerlinCon. Da seid ihr ja auch immer fleißig mit uns in den Austausch. Sehr schön und von meiner Seite aus habt eine gute Zeit und wir hören uns dann bald wieder.
Genau, immer her mit euren Themenvorschlägen, mit euren Dokus, da ist bestimmt ein zweiter Teil irgendwann geplant, wie Alex schon gesagt hat, an diesem Stelle, damit wir auch unter den 2 Stunden bleiben und keine Probleme mit dem Server bekommen, heißt es jetzt wohl Ende Geek, Alles Geek.
Bis dahin, ciao.
Macht's gut, tschüss.